Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Die Welt mag klein sein mit Holger Klein, die Welt ist aber zu klein für zwei Leute, die hier heute Abend im Studio sind. Ich bin nämlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Das heißt, heute gibt's auch keinen Wochenrückblick, sondern heute gibt's ein ordentliches Thema. Und dieses ordentliche Thema ist der Weltraum, dann eigentlich das Universum. Was ungefähr sowas ist wie freie Themenwahl, weil im Universum ist alles drin, unter anderem auch Florian Freistetter. Guten Abend.
Hallo.
Florian Freistetter ist Astronom, Publizist, Wissenschaftsautor, Blogger, Podcaster, also du schreibst das Internet voll, du redest das Internet voll, du schreibst Bücher. Was machst du noch?
Ich schreibe auch ab und zu mal für Zeitungen.
Ab und zu auch noch für Zeitungen, ja. Wie bist du ins Universum gekommen?
Ich habe irgendwann mal gedacht, man könnte ja Astronomie studieren. Ich habe mich mit, wie alt war ich da? 16, glaube ich, angefangen, mich für das Thema zu interessieren, relativ spät. Also ich habe nie irgendwie so die klassische Astronomenkarriere gehabt, wo man schon irgendwie als Kind zu den Sternen schaut und mit dem Weltraum, mit dem Hobby-Teleskop beobachtet. Das nie. Ich habe irgendwie gedacht, ich werde irgendwie Hotelmanager oder so ein Blödsinn. Und dann irgendwann, seltsamerweise, ich weiß nicht mehr genau, wo es herkam, mit 16 dachte ich, nee, mich interessiert so das Universum. Und dann habe ich noch jetzt studiere ich mal Astronomie und guck.
Du weißt passiert. Noch nicht mal, wo es herkam? Also kein Schlüsselerlebnis oder so?
Ich habe damals das Buch von Stephen Hawking gelesen, was damals rauskam um die Zeit, also die kurze Geschichte der Zeit. Ja. Und ich glaube, das hat mich beeindruckt. Aber das habe ich auch gemerkt, das war ja eher Kosmologie. Und heute weiß ich, wenn man Kosmologie machen will, dann muss man irgendwie theoretische Physik oder Mathematik studieren. Und ich dachte, nee, das geht mit Astronomie. Und dann habe ich halt Astronomie gemacht.
Was ist denn der Unterschied zwischen Astronomie und Kosmologie?
Naja, das sind fließende Grenzen. Also Kosmologie ist quasi das Studium des Universums als gesamtes Objekt. Also Urknallentwicklung des Universums. Wo kommt's her? Was wird mit ihm passieren? Die Astronomie ist halt doch eher Sterne, Planeten, Galaxien, das im Universum. Ist natürlich fließend, weil das eine das andere beeinflusst. Aber die Kosmologie ist halt doch eher eine ziemlich mathematische Disziplin. Das heißt, da muss man wenig Beobachtungen machen, sondern hauptsächlich eher rechnen. Also das ist alles eher wirklich harte Mathematik.
Das heißt, die Kosmologen sind auch gar nicht die, die dann durchs Teleskop gucken?
Es gibt auch beobachtende Kosmologie, weil man auch irgendwie Daten braucht, also wenn man Galaxien beobachtet und sowas. Also das sind schon ein bisschen beobachtende Aspekte dabei, aber so richtig das, was Hawking gemacht hat und die ganzen anderen, die heute Kosmologie machen, das sind eigentlich alles eher theoretische Physiker und Mathematiker.
Was, du warst, wenn ich mich recht entsinne, Himmelsmechaniker, ne?
Richtig.
Was war das nochmal?
Eine Himmelsmechanik, das ist alles, was sich bewegt. Also wir unter Himmelsmechaniker untersuchen alles, was sich bewegt und wie sich es bewegt. Also die Bewegung von Asteroiden, Bewegung von Planeten, von Sternen. Also es war im Wesentlichen vor Albert Einstein, vor 1905, war die Himmelsmechanik die komplette theoretische Astronomie. Also alles, was man nicht beobachten konnte, war im Prinzip berechnen, wie sie sich bewegt. Und erst nach Einstein, nachdem wir wussten, wie Sterne funktionieren und so weiter, konnte man auch den Rest der theoretischen Astrophysik machen. Aber davor war eigentlich Himmelsmechanik alles, was man machen konnte. Und das ist heute immer noch wichtig. Also wenn man wissen will, jetzt irgendwie, ob ein Asteroid mit der Erde zusammenstößt oder ob es anderswo Planeten noch geben kann und ob die auf stabilen Bahnen sind. Das ist alles Himmelsmechanik oder wie sich Galaxien, die Sterne entwickeln. Das ist im Wesentlichen heute ist Himmelsmechanik klingt so ein bisschen veraltet. Also es ist, wenn man es jetzt...
Stimmt, man hat dann immer so diese Modelle, die früher dann so die Könige hatten, die dann mit Federwerk, wo die Planeten mit Federwerk umeinander laufen.
Also wenn man es ein bisschen mehr sexy ausdrücken will, kann man sagen, Himmelsmechanik ist theoretische Astronomie mit Chaostheorie.
Ui. Du sagtest, vor Einstein hätte man nur die beobachtende Astronomie gehabt. Was hat Einstein so Besonderes gemacht? Ich dachte, der hätte nur die Relativitätstheorie rausgetan.
Ja, das war noch ein bisschen... Nee. Also die spezielle Theorie von ihm, die ist ja E gleich MC Quadrat, die berühmte Formel. Und das hat erst dadurch konnte man dann rausfinden, wie Sterne funktionieren. Vorher wusste man nicht, wie ein Stern funktioniert. Man wusste nicht, wo der seine Energie herkriegt. Ob das jetzt eine große Kohlekugel ist, die brennt, oder ob das irgendwelche andere Prozesse sind. Erst Einstein hat ihm gezeigt, dass eben Energie in Masse umgewandelt werden kann und umgekehrt. Und das war eben der Anstoß, wo man rausgefunden hat, wie ein Stern funktioniert. Und vorher waren Sterne im Prinzip helle Punkte und über die konnte man nichts rausfinden. Und erst mit Einstein, also natürlich waren noch andere Leute beteiligt, die andere Dinge rausgefunden haben, Spektroskopie und so weiter. Aber erst im Prinzip die Zeit Anfang 20. Jahrhundert war die Zeit, wo man dann mehr machen konnte mit den Sternen, als einfach nur ihre Position und ihre Bewegung aufzuzeichnen.
Wie lange hat es dann gedauert, bis man wirklich sagen konnte, okay, das sind riesige Gaskugeln, die, weil sie zu viel Gravitation, also zu viel Masse haben, sich selber entzünden?
Naja, es braucht noch ein paar andere Themen. Also man braucht natürlich, hat noch die Quantenmechanik gebraucht, weil man auch wissen musste, wie die Atome sich bewegen, wie das alles funktioniert. Man hat dann noch, wenn man wirklich sagen kann, bis wir die Details geklärt haben, von dieser ganzen, den chemischen Prozessen, die da ablaufen und in den nuklearen Prozessen, das hat man erst so in den 50er Jahren rausgekriegt durch Neutrinomessungen von der Sonne. Also da war man erst wirklich so, noch gar nicht so 50, 60 Jahre, wo wir wissen, wie die Sonne und andere Sterne wirklich funktionieren. Also das ist noch gar nicht so lange her.
Wieso bist du nicht bei der Wissenschaft geblieben? Warum bist du nicht Wissenschaftler geblieben, sondern Autor geworden?
Ich habe immer schon gerne Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also das war immer schon was mir wichtig erschienen ist, dass man eben nicht nur Forschung an sich macht, sondern die Forschung auch kommuniziert. Also an Studenten in Form der Lehre und eben auch an die Öffentlichkeit. Gerade in der Astronomie, weil die ja ein Grundlagenforschungsfach ist, das hauptsächlich durch öffentliche Gelder finanziert wird und so keine wirkliche Lobby hat. Und die Lobby, die man hat, ist potenziell die Bevölkerung und die muss man irgendwie überzeugen, dass das, was man macht, sinnvoll ist. Also aus diesem Grund ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig und auch, weil ich es halt einfach irgendwie cool finde. Also ich finde Astronomie cool und ich möchte, dass alle anderen auch wissen, dass sie cool ist. Und deswegen war mir halt Öffentlichkeitsarbeit immer wichtig und habe das auch immer gemacht, habe auch noch gebloggt nebenbei und so weiter und habe dann immer gemerkt, dass es halt schwierig ist, beides gleichzeitig und beides intensiv zu machen, weil halt so wie es jetzt in Deutschland, auch in Österreich, in Mitteleuropa läuft mit der Wissenschaftspolitik, ist es so, dass die Forschung, also die Wissenschaft fast ausschließlich auf die Forschung konzentriert wird. Das heißt, alle Nicht-Forschungstätigkeit im Öffentlichkeitsarbeit, Lehre, also zu viel Engagement dort, heißt, dass man sich weniger in der Forschung engagieren kann und da die Karriere nur nach Forschungsleistung beurteilt wird, sind natürlich die, die da mehr machen. Also dass man kann beides nicht intensiv parallel machen. Und
andererseits, es geht den Wissenschaftlern ja auch immer um Publikationen, da kannst du jetzt einiges vorweisen, also vielleicht holen die dich ja irgendwann nochmal zurück.
Nee, also die Publikationen sind egal, also es geht um wirklich Fachpublikationen, okay. Also ob ich jetzt Bücher schreibe oder Blogs, das kann eher schadet mir das höchstens, aber wie gesagt, nee, also ich wollte auch nicht mehr diesen ganzen Wissenschaftszirkus mitmachen, von wegen irgendwie da ein Jahr befristete Stelle dort, dann ein Jahr befristete Stelle auf dem nächsten Kontinent und hin und her, da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt und dann dachte ich, probiere ich mal, wie es mit Schreiben funktioniert und solange es funktioniert, mache ich das. Und wenn nicht, denke ich mir was anderes aus.
Das heißt, es funktioniert, dann brauche ich das nicht mehr zu fragen. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Zu Gast ist der Astronom und der Astronom und Publizist. Ich nenne ich jetzt einfach Publizist, ich finde das Wort so lustig. Weil alle, die nichts können und irgendwo was hinschreiben, nennen sich halt immer Publizisten. Ich sollte auch anfangen, mich Publizist zu nennen. Zu Gast im Blue Moon ist der Astronom und Wissenschaftsautor Florian Freistetter. Und wenn ihr wollt, ich hätte das gerne, dass ihr das tut, sonst rede ich halt die ganze Zeit mit Florian. Kriegen wir auch hin. Wenn ihr wollt, ruft doch an. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Ihr könnt sowohl Fragen stellen. Ich habe einen echten Astronomen hier. Das heißt, der kann euch so ziemlich alle Fragen zum Universum beantworten. Vielleicht jetzt nicht in aller Detailliertheit, wie ein Forscher das gerade macht, oder so, aber doch so sehr, dass man es verstanden hat hinterher. Und wenn ihr fachsimpeln wollt, ja, macht doch! 0331 70 97 110. Fritz ist an, ihr hört den Blue Moon und heute geht's um das Universum. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen und eure Anmerkungen zum Universum. Auch schön, könnte man eigentlich auch mal ein Buch draus machen, irgendwie so. Also wäre dann aber eher feuilletonistisch. Die Fragen stellen und die Anmerkungen anmerken. Was macht man mit Anmerkungen? Merkt man an, ne? Also Fragen und Anmerkungen unter 0331 70 97 110. Zu Gast ist Florian Freistetter, Astronom und Wissenschaftsautor. Der kennt sich im Universum aus und den Anfang, den macht der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallihallo. Könnt ihr mich denn hören?
Ja, natürlich, Alex.
Ja, und zwar, ich hatte mich gemeldet und zwar aus zwei Gründen. Und zwar, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir niemals Außerirdische finden werden und zweitens, dass Zeitreisen zumindest in die Vergangenheit unmöglich sind.
Ja, also zweiteres würde ich sagen stimmt. Also Zeitreisen in die Vergangenheit schaffen halt jede Menge logische Probleme und bis jetzt ist noch keinem wirklich eine Methode eingefallen, wie sowas funktionieren könnte. Ja. Und ob wir außerirdisches Leben finden oder nicht, ich meine, das ist eine Frage. Wenn es da ist, dann können wir es irgendwie finden. Also das ist ein Thema, das jetzt abseits von diversen ufologischen Absonderlichkeiten durchaus wissenschaftlich untersucht wird. Also es gibt jede Menge Wissenschaftler, Astrobiologen, Astronomen, die sich Gedanken darüber machen, wie man außerirdisches Leben finden kann, wenn es denn da ist. Das fängt an mit den Mars-Rovern, die am Mars irgendwelche Bakterien suchen und hört auf bei SETI. Und dazwischen gibt es ein weites Feld von verschiedensten Methoden, Untersuchungen. Und wie gesagt, wenn es irgendwo anders Leben gibt, dann denke ich schon, dass wir es finden werden. Also gerade diese Großteleskope, die momentan gebaut werden, das 40-Meter-Teleskop in Chile, das wird in der Lage sein, Leben zu finden auf anderen Planeten, zumindest pflanzliches Leben, also diese, nicht jetzt welche Alien-Städte oder sowas, aber das hat Leben an sich ganz allgemein. Wenn sowas in der Nähe, in unserer galaktischen Nähe existiert, dann haben wir doch gute Chancen, das zu finden. Also das würde ich jetzt nicht so kategorisch ablehnen.
Wie findet man außerirdisches Leben? Also weil... Ja, also Alienstädte, okay, weil die vor so vielen Jahren gebaut wurden oder vor so vielen Millionen Jahren gebaut wurden, wie das Licht gebraucht hat, bis es dann im Teleskop auftritt, aber...
Nee, also man kann natürlich irgendwie... Das Problem ist, wenn es Leben irgendwo gibt, dann muss man es irgendwie detektieren. Und die Sterne und die Planeten sind weit weg. Ja. Also in unserem Sonnensystem haben wir den Mars, wo noch Chancen bestehen, und da fahren wir eh mit den Rovern rum. Also wenn da was ist, dann werden wir es auch bald finden. Aber anderswo bei anderen Sternen, die sind halt verdammt weit weg. Und das ist schwer zu sehen. Das heißt jetzt irgendwie wenn da wirklich irgendwie so Städte rum auf den Planeten sind, so das können wir nicht sehen, weil die zu weit weg sind. Da müssten wir eine Raumsonde hinschicken. Das heißt, was wir tun können, ist das Licht zu untersuchen. Wenn so ein Planet einen Stern umkreist, dann kommt Licht vom Stern, wird vom Planet reflektiert und gelangt dann irgendwann zu uns. Ja, ne? Das Problem ist nur, dass halt die Planeten klein sind und dunkel sind im Vergleich zum Stern. Und momentan haben wir noch nicht die Technik, wirklich diese Planeten einzeln zu sehen. Das geht nur in Ausnahmefällen. Aber wenn wir das Licht sehen können, was technisch in 10 Jahren ungefähr möglich sein wird, dann können wir Spektroskopie machen. Das heißt, wir können das Licht untersuchen und nachschauen zum Beispiel, ob da bestimmte Teile vom Licht absorbiert worden sind. Zum Beispiel bei uns, wenn wir das Licht anschauen würden, dass die Erde ins All reflektiert, dann würden wir merken, dass bestimmte Teile des Lichts fehlen, weil die von den Pflanzen zwecks Photosynthese absorbiert worden sind. Und es gibt so Biomarker, heißt, es gibt verschiedene Signale, die man im Licht von einem Planeten sehen kann, die darauf hinweisen, dass dort Leben existieren könnte. Und wenn man solche Biomarker im Licht von anderen Planeten findet, wäre das ein guter Hinweis drauf, dass dort Leben existiert.
Und da würde der Alex blöd gucken.
Naja, was heißt blöd gucken? Ich meine, wir reden ja, Leben an solche zu finden, wäre natürlich eine super Sache, aber ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, wir reden ja nicht über bakterielles Leben, sondern über Leben, das uns in irgendeiner Art und Weise ähnlich ist, sprich eine Art von Zivilisation.
Das kommt darauf an, wo wir drüber reden. Also wir können auch über das reden. Also ich habe jetzt allgemein von Leben geredet. Also wenn man jetzt wirklich die Frage geht, können wir eine intelligente, außerirdische Zivilisation finden, das ist eine ganz andere Frage. Das wird schwieriger, da hast du recht. Da müssen wir wirklich im Prinzip drauf warten, entweder bis wir sie direkt kontaktieren, das heißt irgendwie hinfliegen und nachschauen zu einem anderen Stern, oder bis wir irgendwelche Botschaften, Radiobotschaften CT-mäßig empfangen. Das ist natürlich eine Frage, wo die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist, dass man da erfolgreich ist. Man natürlich erstmal dieser Zivilisation da sein muss, die muss die Lust haben, sowas zu machen, eine Botschaft rauszuschicken, wir müssen die Botschaft empfangen, wir müssen sie verstehen. Also das ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass sowas passiert. Das stimmt schon. Also natürlich ist es nicht unmöglich, aber es ist viel, viel unwahrscheinlicher, sowas zu finden. Also natürlich da stehen die Chancen schlechter, eine intelligente Zivilisation zu entdecken, das stimmt. Aber wenn es allgemein um Leben geht, also wenn wir Leben anderswo finden, dann kann man sagen, rein aus Wahrscheinlichkeitsgründen, wenn Leben nicht nur auf der Erde existiert, sondern auch anderswo, dann stehen die Chancen gut, dass Leben sehr weit verbreitet ist, und dann stehen auch die Chancen gut, dass das Leben sich entwickelt hat.
Entschuldigung, ich möchte jetzt niemandem zu Wort fallen, also niemand von euch beiden, weder Holger noch Iden.
Kannst aber, ja nur einem von uns beiden ins Wort fallen, also mach ruhig, das kann okay, wohl, wir fallen ja auch immer allen ins Wort.
Nee, okay. Wodurch definieren wir denn Leben eigentlich? Also wir haben ja immer so ein sehr anthropozentrisches Weltbild, was natürlich logisch ist, weil wir haben keinen anderen Bezug zu ziehen, von dem wir ausgehen können. Es gibt natürlich auch so obskure Science-Fiction-Theorien wie Leben auf Siliziumbasis, was ich für Schwachsinn halte, weil Silizium kann nicht so schön Bindungen eingehen wie Kohlenstoff und so weiter und so fort, führt jetzt auch zu weit.
Ja, aber die Frage ist ja eigentlich ganz gut, was ist denn eigentlich Leben? Wann ist etwas Leben?
Also das ist natürlich eine Frage, wo man als Astronom oft darauf angesprochen wird, wenn man jetzt irgendwie über Leben aus, das Leben redet. Dann sagen die aber, ja, naja, Astronomen, ihr sucht ja immer nur nach Leben, das so ist wie unseres hier. Seid doch mal kreativ und sucht nach anderen Leben. Das ist natürlich, die Astronomen sind nicht so naiv. Also die wissen durchaus, dass Leben theoretisch vielfältige Formen haben kann. Das Problem ist nur, wir können seriöserweise nur noch etwas suchen, wo wir auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es finden. Verstehe. Und die einzige Art von Leben, die wir gut genug verstehen, um zu bemerken, dass es irgendwo anders existiert, ist eben Leben, das halbwegs so ist wie unseres. Die Astrobiologen, das ist noch eine recht junge Wissenschaft, die machen sich Gedanken darüber. Ja? Die denken darüber nach, wie Leben noch anders funktionieren könnte und wie das dann aussehen würde, wie sie das bemerkbar machen würde. Aber momentan, wenn wir jetzt wirklich nicht Science Fiction schreiben wollen, sondern Wissenschaft machen, dann haben wir keine andere Wahl derzeit, als nach Leben zu suchen, das so ähnlich ist wie unseres. Was anderes können wir seriöserweise nicht machen.
Hast du eine Ahnung, was bei den Astrobiologen so rausfällt an Ideen? Also gibt es da irgendwie gerade sowas, was
ja, man überlegt zum Beispiel, wie die DNA, da gab es diese Geschichte in den USA, wo sie in den komischen See in den USA die DNA auf Arsenbasis entdeckt haben wollten, was dann nicht gestimmt hat. Aber so gesagt, also wie die Bausteine von Leben noch variiert werden können, dass es trotzdem noch funktioniert. Oder ob man eben wirklich, ob es noch neben Wasser, ob es noch andere Flüssigkeiten, andere Verbindungen wie Methan oder sowas geben kann, die die gleiche Rolle einnehmen. Also man probiert halt quasi verschiedenste Bestandteile des Systems, das wir jetzt haben, zu nehmen und schauen, gibt es da noch andere Variationen, wo das Gleiche funktioniert. Aber es ist halt schwierig, weil es natürlich wahnsinnig viele Disziplinen involviert. Also man braucht Chemie, Biologie, Astronomie, Physik. Also das ist irgendwie halt, hat erst seit ein paar Jahrzehnten wirklich, wo das wirklich läuft und bis da was konkret rauskommt, weiß ich nicht, wird noch dauern, aber irgendwann werden wir es wissen.
Alex, warum glaubst du, dass wir es nie rausfinden?
Aus mehreren Gründen. Und zwar, wir haben ja immer so gerne so ein anthropozentrisches Weltbild. Das heißt, dass wir von uns ausgehen, dass wir der Universalfall des Universums sind. Was natürlich logisch ist, weil wir haben kein anderes Bezugssystem. Also zumindest aus meiner Sicht. Also mich kann gerne jemand korrigieren, vor allem wenn gerade ein Experte da ist. Also da, und vor allem es gibt ja eigentlich mal gesetzt den Fall, es gibt mehrere Zivilisationen alleine in unserer Galaxis. Wenn es so viele gäbe, die ungefähr minus 100, 200 Jahre plus minus auf der technologischen Entwicklungsstufe unserer Zivilisation sind, müssten wir die eigentlich finden. Haben wir aber bisher nicht. Entweder A, weil wir uns nicht genug angestrengt haben, oder B, weil sie nicht da sind.
Ja, da gibt es noch mehr. Also das die Frage, wo sind die Außerirdischen, das nennt sich das Fermi-Paradox. Das hat
Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ein Wort
machen. Vor allen Dingen, ich kenne es nicht, also erzähl.
Das hat der berühmte, also der Nobelpreisträger, Kernphysiker Enrico Fermi, hat das irgendwann in den 40er, 50er Jahren in so einem Gespräch mit Kollegen beim Mittagessen, haben irgendwie über das Thema diskutiert und hat eben Fermi gemeint, ja, wo sind die alle? Also wenn es außerirdisches Leben gibt und das häufig ist in der Milchstraße in unserer Umgebung, dann müsste man das irgendwo bemerkt haben, dann müsste man irgendwie einer vorbeigekommen sein, wir müssten was gesehen haben, wir müssten was gehört haben. Und das ist die Frage, warum das so ist. Also es gibt jetzt nicht nur A, wir haben uns nicht angestrengt, und B, es gibt es nicht, sondern gibt es irgendwie dazwischen, also es gibt ein ganzes Buch, das irgendwie auf 300 Seiten nur Gründe auflistet, wie man das Fermi-Paradox auflösen könnte. Also da gibt es jede Menge Variationen davon. Ja, aber es ist schon eine Frage, wenn das Leben, wenn es überall Leben gibt, wo ist es dann? Also das, wenn ich denke, wenn wir anschauen, wir können quasi wieder uns als Beispiel nehmen, klar, weil das ist das Einzige, was wir wissen. Wir haben uns bis jetzt nicht sonderlich angestrengt, unsere Existenz bemerkbar zu machen. Wir haben irgendwie ein paar Raumsonden rausgeschickt mit einer Plakette drauf, die natürlich nie jemand finden wird. Wir haben ein paar Mal irgendwie eine Botschaft kurz ins All geschickt, wo wirklich auch die paar Minuten dauert, und wenn da gerade nicht jemand zuhört, dann hört es auch keiner. Das heißt, wir haben uns nicht wahnsinnig angestrengt, uns da zu engagieren. Wir geben kein Geld für solche Sachen aus, wir geben aber viel zu wenig Geld aus. Und man stellt sich die Aliens immer so als gottgleiche Überwesen vor, die dann irgendwie uns Licht und Liebe bringen oder Tod und Verderben, je nachdem. Aber vielleicht haben die genauso bescheuerte Politiker bei sich rumsitzen, die kein Geld für was ausgeben wollen. Ja? Also warum sollten die Aliens nicht immer so mystifizieren, sondern die sind vielleicht auch ganz normale Leute, die den gleichen Scheiß machen wie wir.
Aber was könnten wir eigentlich anderes tun, als Radiowellen auszusenden, was wir ja machen, seit wir Radiowellen aussenden können? Also wir haben ja sowieso nichts, was schneller ist und weiterkommt. Also.
Entschuldigung, darf ich mal jetzt kurz...
Ja, mach doch mal, Alex.
Ja, Entschuldigung,
mach.
Nee, ich hab mal die ganz, ich weiß nicht, ob die krude ist, die Theorie, aber ich hab mal vor geraumer Zeit, weil, wie gesagt, ich interessiere mich generell fürs Thema, jetzt nicht nur Außerirdische, sondern generell mal fürs Thema des Universums an sich, die Theorie gehört. Das ist eine Theorie, ob die nun bestätigt ist, sei mal dahingestellt, ob die wirklich glaubhaft ist. Ich bin kein Astrophysiker und wie auch immer.
Sagst du doch mal, dann vielleicht kennst du die.
Dass angeblich höher entwickelte Zivilisationen nicht über Radiowellen kommunizieren wie wir, sondern über den Effekt der sogenannten Gravitationslinse darüber kann ihm mit Sicherheit dein Gast mehr erzählen als ich.
Ja, also natürlich ist es eine Frage, wenn wir Kommunikation entweder selbst kommunizieren wollen oder Kommunikation auffangen wollen, dann müssen wir natürlich auf die richtige Art und Weise das machen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwelche Radio hören wollen und wir uns irgendwie mit einem Fernsehapparat hinstellen. Ja, vielleicht ist für die ausländischen Radio genau das Gleiche, was für uns Rauchzeichen sind. Irgendwas Veraltetes, was kein Mensch mehr macht. Vielleicht kommunizieren die tatsächlich mit, ich nehme an, du wirst Gravitationswellen gemeint haben, nicht Gravitationslinseneffekt.
Das ist Entschuldigung.
Ja. Und also natürlich, es gibt, können auch irgendwie, vielleicht schicken die auch einfach irgendwie, machen die Kommunikation mit Laser. Also wir schicken ja auch schon irgendwie mit Licht hin und her Informationen. Radio ist ja im Prinzip nur eine Variation von Licht. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen von Geoffrey Marcy, einer der großen Astronomen, die wahnsinnig viele neue Planeten entdeckt haben. Eines von seinen aktuellen Projekten ist Optical Satie, wo er eben nicht nach Radiobotschaften sucht, sondern eben nach optischen Botschaften. Er sucht irgendwie, gemeint, man könnte suchen, ob irgendwo, wenn in dem Sternensystem Ausländische sind, die auch vielleicht irgendwie, so wie wir Raumsonden irgendwo hingeschickt haben, Raumschiffe irgendwo hinfliegen haben, dann müssen die irgendwie kommunizieren und vielleicht machen die das mit Lasern. Und das könnte man theoretisch, wenn man Glück hat, auch beobachten, wenn man das Licht von einem Stern analysiert. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, auch andere Kommunikationsmethoden, wenn sie denn so sind, zu finden. Aber natürlich, wir wissen, haben keine Ahnung, ob es die Ausländischen gibt und was sie tun, wenn sie da sind. Und insofern wissen wir auch nicht, wie die kommunizieren. Vielleicht haben wir was ganz anderes, keine Ahnung. Vielleicht schicken die sich Rohrpost oder sowas, weiß ich nicht. Aber wir können halt wirklich nur von dem ausgehen, was wir halt jetzt von uns wissen, und mehr bleibt uns nicht übrig.
Und wir, nochmal, ich hätte eben gefragt, was können wir denn überhaupt machen, außer Radiowellen aussenden? Wir können sowieso nichts anderes tun, außer Radiowellen aussenden. Oder halt Licht, was auch, wie du sagtest, eine Variation von Radiowellen ist.
Genau, also man kann natürlich irgendwie, es gibt viele, natürlich früher, ganz im 19. Jahrhundert hat irgendwie Gauss zum Beispiel oder andere Mathematiker sich überlegt, man könnte irgendwie, die wollten in der Sahara zum Beispiel große Kanäle graben und die irgendwie Öl reinleeren, dann anzünden und so weiter, dass man das irgendwie, die haben halt gedacht, damals ging man davon aus, dass die Ausländer das irgendwo auf dem Mars oder auf der Venus leben oder sowas.
Okay,
oder
große. Ein großes Feuer.
In der Tundra, ein großes Dreieck von Bäumen, Pflanzen und so weiter. Natürlich, ansonsten momentan, solange wir noch keine anderen Kommunikationsarten selbst entdeckt haben, können wir nur irgendwie Radio, Lichtbotschaften oder sonst irgendwas losschicken. Oder halt irgendwie Raumsonden mit netten Zeichnungen drauf.
Das heißt, wir sind an die Lichtgeschwindigkeit gebunden. Und
das sind alle,
also
ja.
Es gibt ja so ein schönes, schönes Video, ich weiß gar nicht, von wem das ist, also es fliegt auf YouTube rum, wo wir einfach irgendwie von der Erde wegfliegen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Also wir fliegen von der Erde weg, also so eine Zoom-Geschichte ist das halt. Und gleich irgendwo gibt es einen Punkt, wo in diesem Video zu sehen ist, wie weit unsere Radiowellen bisher gedrungen sind überhaupt im Universum. Und das ist halt nix.
Was natürlich auch fraglich ist, ob die Radiowellen, die sind ja nicht dazu gedacht, um mit anderen Sternen zu kommunizieren, sondern halt nur hier auf der Erde. Und das ist halt die Frage, inwiefern sowas noch, die sind nicht extrem schwach, sobald die weit genug sind.
Wie kann ich das von Rauschen unterscheiden? Woher weiß ich überhaupt, dass das ein planvolles Signal ist?
Das weiß man bei manchen Radios dann auch schon auf der Erde nicht.
Eben. Das Wow-Signal.
Das Wow-Signal.
Ja, genau. Das ist auch so eine Geschichte. Das ist halt irgendwie das Wow-Signal war halt auch irgendwie, in den 70er, 80er Jahren, wo man halt irgendwie eine Radiobotschaft empfangen hat aus dem Weltall, also nicht ein Radiosignal empfangen hat, das theoretisch so ausgesehen hat, wie man sich's vorstellt von einer Botschaft von irgendeiner intelligenten Zivilisation. Das Problem halt nur, man hat es halt nur einmal empfangen, konnte es nicht reproduzieren, man weiß halt nicht, was es ist bis heute. Die war halt da und man weiß nicht, was es ist.
Kann das genauso gut irgendwie eine Reflexion an einem Flugzeug gewesen
sein? Das hat man sich eigentlich überlegt. Also das hätte man ausschließen können, wenn es so gewesen wäre.
Alex?
Ja, sorry.
Du wolltest was sagen?
Nee, ich wollte es nicht hören. Ich will doch nicht weiter die nächsten, wahrscheinlich 10.000 Anrufe aufhalten.
Ja, 10.000 sind es nicht, aber einige. Alex, dann danke ich für deinen Anruf.
Alles klar.
Gute Nacht, tschüss.
Dann schönen Abend noch. Ciao.
Zeitreisen in die Vergangenheit, gibt es ein Paradoxon, Zeitreisen in die Zukunft?
Ja gut, das in die Zukunft ist kein Problem. Das sagt uns ja die Realitätstheorie.
Okay, wir brauchen nur wahnsinnig viel Energie.
Ja, du bist halt nicht so schnell genug bewegen. Also im Prinzip, wenn du jetzt mit der Bahn fährst, reist du auch in die Zukunft irgendwie einen Bruchteil von irgendwie einer Nanosekunde.
Obwohl die Bahn das meistens bei Ankunft wieder ausgleicht.
Das stimmt. Nee, aber im Prinzip, du musst dich halt einfach nur schnell genug bewegen, dann reist du in die Zukunft. Also das ist kein Problem. Du kannst dich auch einfrieren lassen oder sonst irgendwas, was, wenn das mal biologisch, technisch möglich ist. Also die Zukunft, da gibt es nämlich keine zumindest prinzipiellen Probleme. In der Vergangenheit, da hast du halt viele, viele Paradoxe, die da auftauchen. Das ist eine andere Geschichte. Da gibt es auch viele Wissenschaftler, die vermuten, dass, wenn wir die Naturgesetze besser verstanden haben, dann in diesen Gesetzen irgendwie so eine Art Verbot auftaucht, wo dann sagt, okay, das aus wirklich nicht irgendwie aus technischen Gründen, das nicht klappt, sondern weil wirklich halt die Naturgesetze das nicht zulassen, dass man in die Vergangenheit reist. Vermuten viele Wissenschaftler, dass das so ist.
Wie kommen die auf diese Idee, das zu vermuten?
Ja, weil wenn man sich überlegt, in die Vergangenheit zu reisen, weil man da halt immer bei Paradoxa landet. Und wenn man irgendwie was Paradoxes hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwas, was man nicht ganz verstanden hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und die glauben halt, dass die Gesetze, wenn wir sie besser verstehen und dieses Paradoxon auflösen, weil die dann eben sagen, die Gesetze, dass das sowieso im Prinzip nicht funktionieren kann. Dass es einfach nicht zugelassen ist von den Naturgesetzen her.
Florian Freistetter, Astronom und Wissenschaftsautor, ist zu Gast im Blue Moon heute Abend und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und ihm eure Fragen zu stellen oder eure Anmerkungen zum Universum dazulassen.
Fritz. Sprechstunden.
Es soll ja Leute geben, die Wünsche ans Universum richten. Ich weiß nicht genau, wie die das machen. Wahrscheinlich auf dem Wege des Channeling oder so. Kennst du dich da aus, Florian?
Ich habe davon gehört. Ich habe noch nichts gechannelt bis jetzt, aber ich kenne Leute, die das tun.
Channeln oder Wünsche ans Universum. Ja, das, wie dem auch sei, es soll Leute geben, die Wünsche an das Universum richten. Damit sowas können wir hier nicht dienen. Ich glaube, niemand kann damit dienen. Auch die, die behaupten, sie könnten damit dienen, können damit nicht dienen. Womit wir dienen können, sind Informationen über das Universum. Ich habe nämlich zu Gast einen Astronomen und das ist der Florian Freistetter. Und ihr seid eingeladen anzurufen und ihm Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu hinterlassen unter 0331 70 97 110. Dran ist der Dirk. Hallo Dirk.
Hallo.
Dirk, das ist Florian. Florian, das ist Dirk. Hallo.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn sich das All so schnell ausdehnt, ob sich dann auch so schnell zusammenzieht und dann wieder zum Urknall kommt?
Das ist eine Frage, die man lange untersucht hat, weil man eben nicht wusste, wie viel Masse im Universum ist. Mhm. Das All dehnt sich aus seit dem Urknall und dieser Geschwindigkeit dieser Expansionskraft wirkt quasi die Gravitationskraft der gesamten Materie im Universum entgegen. Das heißt, NASA hat damit gerechnet, dass diese Gravitationskraft das Universum zusammenhält und immer wieder ein bisschen bremst, diese Expansionsgeschwindigkeit, und dass es irgendwann vielleicht einen Punkt gibt, wo das quasi sich umkehrt. Das weiß man seit 1998, dass das nicht der Fall ist. Denn damals hat man genau das gemessen. Man hat probiert zu messen, wie schnell sich das All in der Vergangenheit ausgedehnt hat und wie sich diese Geschwindigkeit verringert und hat gemerkt, dass es eben nicht immer langsamer wird, sondern immer schneller, weil da offensichtlich irgendwas existiert, dass diese Expansion beschleunigt. Das ist eben die dunkle Energie, wo wir bis jetzt noch nicht genau wissen, was dahinter steckt. Aber wir wissen, dass das All sich immer schneller ausdehnt und dass es deswegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen wird, dass es irgendwann in sich zusammenfällt.
Mhm. Was wird dann passieren?
Es wird sich bis in alle Ewigkeit ausdehnen.
Bis in alle Ewigkeit. Also es wird auch nicht irgendwann stehen bleiben und irgendwann gar nichts mehr machen.
Das weiß man natürlich so genau. Weiß man. Es gibt verschiedenste Modelle. Also es gibt zum Beispiel mein Lieblingsmodell, Kosmologie, ist das sogenannte ekpyrotische Universum. Das geht davon aus, dass unser Universum nur ein Objekt in einem höherdimensionalen Raum ist, kommt aus der M-Theorie, Stringtheorie, die ganze Geschichte mit höherdimensionalen Räumen. Und dass der Urknall im Prinzip das ist, was in unserem Universum passiert ist, als es mit einem anderen Universum kollidiert ist. Das haben Leute ausgerechnet, das würde genauso ausschauen wie ein Urknall. Und diese beiden Universen, die sich halt, ziehen sich halt immer gegenseitig gravitativ an. Das heißt, die stoßen zusammen, prallen voneinander weg, ziehen sich wieder an, stoßen nochmal zusammen. Das heißt, das wird immer so eine Abfolge von universalen Kollisionen. Natürlich im Abstand von Billiarden Jahren kommen, dass dann halt irgendwann mal kracht wieder das nächste Universum in uns rein und dann geht alles von vorne los.
Ah ja.
Okay. Ich hätte dann noch eine andere Frage.
Eine Sekunde noch, Dirk. Das ist nur deine Lieblingstheorie, weil die so elegant ist.
Ich finde es cool, wenn Dinge zusammenstoßen.
Ich wollte gerade fragen, irgendwelche Indizien dafür gibt es ja nicht.
Ne? Es ist quasi etwas, was, wenn die Stringtheorie, die M-Theorie, die Weiterentwicklung der Stringtheorie, wenn die korrekt ist, dann besteht die Möglichkeit, dass solche Kollisionen existieren. Und die Leute haben das eben nachgerechnet, geschaut, wie würde das aussehen, so eine Kollision, und haben festgestellt, das würde im Prinzip so aussehen wie das, was wir als Urknall beobachten. Und theoretisch, es gibt eine Möglichkeit, also man kann die Hintergrundstrahlung beobachten. Das heißt, die erste Strahlung, die wir beobachten können im Universum, die ist kurz nach dem Urknall entstanden und die sagt uns was darüber, wie das frühe Universum ausgesehen hat, kurz nach dem Urknall. Und es gibt die Möglichkeit, das durch eine genaue Analyse der Hintergrundstrahlung zu unterscheiden, ob der Urknall eben so war, wie wir es aktuell denken, oder ob der Urknall eben anders war, zum Beispiel eben durch diese ekpyrotische Kollision. Also das wäre eine Möglichkeit, wie man sowas vielleicht in Zukunft rausfinden kann, ob so war. Aber wie gesagt, das ist halt einfach eine von vielen konkurrierenden Hypothesen und ich finde das einfach cool, weil halt zwei Universen, die kollidieren, das ist
ziemlich cool, ja.
Genau.
Vor allen Dingen wäre mal interessant, wie lange es dauert. Also wie lange die Kollision als solche dann dauert.
Das hat sicherlich wer ausgerechnet, ich weiß es aber nicht.
Ah, schade. Das wäre mal spannend noch. Was muss passieren, um zu erfahren, dass die Stringtheorie richtig ist?
Das ist eine gute Frage. Das ist halt eine der großen Kritiken an der Stringtheorie. Ne? Dass halt das Problem ist, die Leute sagen immer, die Stringtheorie ist nicht belegbar. Das stimmt nicht. Also es gäbe genug Experimente, die man machen könnte, um die Stringtheorie zu belegen. Das Problem ist nur, dass wir die Technik nicht haben, das zu tun. Weil man da halt irgendwie wahnsinnig hohe Energien bräuchte, die unsere Beschleuniger nicht erzeugen können. Es gibt indirekte Methoden. Zum Beispiel könnte eine Untersuchung, wenn man die Gravitationskraft auf sehr, sehr kleinen Skalen untersucht, könnte man rausfinden, dass die nicht mehr ganz so funktioniert, wie sie sollte. Weil zum Beispiel ein Teil der Gravitation eben in diese hypothetischen anderen Dimensionen entfleucht, die die Stringtheorie postuliert. Mhm. Das liegt im Bereich des gerade noch machbaren oder bald machbaren, und auch andere Experimente an Beschleunigern wie dem LHC könnten solche Indizien liefern, aber es gibt halt noch kein definitives Experiment, wo man sagt, wir machen das und dann wissen wir es. Das ist das Problem, dass halt die Stringtheorie so extrem anders fortgeschritten ist. Das ist irgendwie sowas, wenn du irgendwie im Mittelalter einen Ferrari rumstehen hast. Wir sehen alle, okay, das ist ein Fortbewegungsmittel und das kann Dinge fortbewegen, aber wie es funktioniert, weiß kein Mensch. Und wir wissen halt die Stringtheorie, wir wissen halt, die kann gewisse Dinge erklären, die kann erklären, wie Teilchen funktionieren, aber wir haben keine Ahnung, wie sie wirklich funktioniert. Und solange wir die nicht besser verstehen und uns ins Experimente ausdenken können, die machbar sind, wird es halt schwierig werden, das zu belegen, wenn wir kein Glück haben und irgendwie so zufällig eben eines dieser Experimente ein Ergebnis liefert.
Der Gegenentwurf zur Stringtheorie ist die Supersymmetrie?
Nee, Supersymmetrie ist eine ganz andere Geschichte.
Ist was ganz anderes.
Supersymmetrie ist eine Weiterentwicklung des Standardmodells. Mhm. Also Supersymmetrie, ich glaube, sie stammte ursprünglich mal, ist sie aus der Stringtheorie entwickelt worden, aber es gibt Supersymmetrie mit und ohne Stringtheorie. Also wenn wir die Supersymmetrie, die im Prinzip besagt, dass es jedes Teilchen, das jetzt existiert, einen supersymmetrischen Partner hat, also die postuliert jede Menge neue Teilchen. Wenn wir die bestätigen, was durchaus passieren könnte am LHC, also das ist technisch machbar, wenn da die LHC dann demnächst wieder auf voller Kraft läuft, wenn wir die bestätigen, dann ist das noch kein Beleg für die Stringtheorie. Also die Supersymmetrie kann auch ohne Stringtheorie existieren. Du hast vielleicht die Schleifenquantengravitation gemeint, das ist vielleicht der klassische Gegenentwurf.
Es gibt halt so einen Gegenentwurf, der immer sagt, naja, die Stringtheorie liefert ja keine Hypothesen, die wir gerade überprüfen können.
Also ich glaube, klassisch ist immer so der Stringtheorie gegen Schleifenquantengravitation, die halt auch eine andere Art ist, wieder das Problem der Unvereinbarkeit von Quantenmechanik und Relativitätstheorie zu auszugleichen. Das heißt, die Stringtheorie ist halt von dem die meisten Wissenschaftler glauben, dass sie richtig ist, weil die halt sehr elegant ist und viele Dinge erklären kann. Die Schleifenquantengravitation könnte auch richtig sein, ist aber genauso wenig durch Experimente derzeit auf dem aktuellen technischen Stand belegbar wie die Stringtheorie. Also da nehmen die sich nichts.
Wer sich da noch ein bisschen einhören will, ich mache mal Reklame für eine andere Produktion von mir, und zwar meinen Podcast Vrindt, Wer redet, ist nicht tot. In Folge 60 habe ich mit einem Stringtheoretiker geredet und er hat versucht, mir die Stringtheorie zu erklären, und es gab so Momente, wo ich wirklich das fast verstanden habe. Also der Robert, der scheint das ganz gut gemacht zu haben. Also wer sich das mal anhören will, googelt einfach mal Stringtheorie Vrindt. Der erzählt da irgendwie, ich glaube, eine Stunde oder sowas über die Stringtheorie. Danach sind wir alle schlauer, so ein bisschen. Also immerhin habe ich, was ich mir gemerkt habe, tatsächlich ist, auf bestimmten sehr, sehr kleinen Skalen sind halt, wie du sagtest, die Relativitätstheorie und die Gravitation nicht mehr vereinbar. Ne?
Oder Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Also Gravitation und Quantenmechanik.
Genau, Gravitation und Quantenmechanik. Und die Skala ist die Planck-Länge oder so ähnlich.
Ja, also wahnsinnig klein. Also die kleinste physikalisch sinnvolle Länge.
Ja, Hammer. Dirk.
Ja.
Du hattest noch eine Frage.
Genau, und zwar, wie das mit den schwarzen Löchern, und es gibt ja auch noch, man sagt ja positive und negative schwarze Löcher, also was es damit auf sich hat.
Also ich habe jetzt noch nicht so wirklich gehört, also es gibt vielleicht irgendwie schwarze und weiße Löcher, habe ich gehört. Also ein schwarzes Loch ist im Prinzip jetzt nicht so mysteriös, wie es immer oft kommuniziert. Also ein schwarzes Loch ist im Prinzip das, was von einem großen Stern übrig bleibt, wenn der keinen Brennstoff mehr hat. Der kollabiert in sich, und irgendwann ist da so viel Masse auf so kleinem Raum vereint, dass die Oberflächengravitation so stark ist, dass nicht mehr mal mehr Licht, also dass die Fluchtgeschwindigkeit von diesem toten Stern höher als die Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist ein schwarzes Loch, da kann halt kein Licht mehr entkommen. Es gab dann noch die Hypothese, dass es irgendwie so ein Gegenteil gibt, quasi ein weißes Loch, wo quasi das Dinge, die halt vom schwarzen Loch können nur Dinge reinfallen, aber nicht mehr rauskommen. Mhm. Und im weißen Loch können nur Sachen rauskommen, aber nicht reinfallen. Das war so eine Hypothese. ich glaube, ich bin jetzt gar nichts mehr, ich glaube, dass die mittlerweile irgendwie, die wurden, glaube ich, eingeführt, um die Quasare zu erklären. Quasare waren Objekte, die waren wahnsinnig weit weg, also wirklich so ein paar Millionen, Milliarden Lichtjahre weit weg und trotzdem noch wahnsinnig hell und waren im Prinzip Punktquellen und man konnte jetzt nicht erklären, was das für ein Zeug ist, das so weit weg ist und trotzdem so klein und so hell. Und da dachte man, das wären vielleicht solche weißen Löcher oder sowas. Heute weiß man, dass das aktive Galaxienkerne sind, also im Prinzip schwarze Löcher und das Zeug, was in ein schwarzes Loch reinfällt, das macht es nicht, geht nicht irgendwie auf geraden Weg rein, sondern es ist irgendwie so umkreist. Also es gibt um das schwarze Löcher gibt es so eine Scheibe aus Material, das hat da langsam rein spiralt und bei dieser Bewegung der Materie durch das Magnetfeld des schwarzen Loches immer rundherum wird Strahlung frei. Das heißt, ein schwarzes Loch selbst sendet keine Strahlung aus, aber die Umgebung im schwarzen Loch, wo was reinfällt, die ist enorm hell. Das heißt, das können wir beobachten. Und diese aktiven Galaxien, da fällt eben, die sind noch sehr jung, da ist noch wahnsinnig viel Staub und anderes Zeug übrig und da fällt eben wahnsinnig viel rein und darum sind die so hell. Dann können wir noch so aus so großer Entfernung beobachten. Und ich glaube, das war der Grund, wo man damals auf diesen Dreh mit den weißen Löchern gekommen ist. Aber ich glaube, die sind irgendwie, die haben, wenn die noch irgendwie existieren, dann so in der gleichen Liga wie halt irgendwie magnetische Monopole und sowas. Also als jetzt nicht unbedingt ganz bescheuert, aber halt so als sehr, sehr eine Hypothese, die halt...
Moment, hier am Helmholtz-Zentrum Berlin gibt es einen Forscher, der an magnetischen Monopolen rumforscht. Das heißt, die werden da sowas doch haben.
Nee, also oder? Magnetische Monopole, es gab einmal so eine Geschichte, wo sie so Pseudomonopole erzeugt. Also etwas, was sich verhält wie ein Monopol, aber es ist wie kein echter Monopol. Mhm. Also die Monopole, um die es geht, sind wirklich halt, das sind so eine Art, vereinfacht gesagt, Elementarteilchen. Das stimmt nicht ganz, aber vereinfacht gesagt, die auch laut der Stringtheorie, glaube ich, beim Urknall entstanden sein müssten. Da hätten jede Menge sicher Monopole entstehen müssen, die man eigentlich heute beobachten sollte. Was man nicht tut, was wieder irgendwie schwierig ist zu erklären. Aber das ist halt diese Geschichte vor ein paar Jahren mit dem Monopol, das da rumging, das war ihm kein, da hätte es Nobelpreise en masse gegeben, wenn es gestimmt hätte. Also das war so ein Analogsystem, was man da irgendwie gebaut hat.
Schwarze Löcher haben ja auch gar keine Masse, also wie kann das überhaupt funktionieren?
Doch, die haben jede Menge Masse. Also ein schwarzes Loch, wie gesagt, ist das, was von dem Stern übrig bleibt. Also damit so ein Stern zum schwarzen Loch werden kann, muss der mindestens achtfache Sonnenmasse haben. Und die supermassereichen schwarzen Löcher zum Beispiel, die im Zentrum unserer Milchstraße sind oder in den Zentren der anderen großen Galaxien, die haben 100.000 bis millionenfache Sonnenmasse. Das heißt, die haben wahnsinnig viel Masse. Das ist ja gerade der Grund, warum die schwarze Löcher sind, weil diese enorme Masse auf enorm kleinen Raum konzentriert ist. Und deswegen ist die, man kann sich so vorstellen, die Sonne, wenn du die Masse der Sonne nimmst, dann kannst du dich halt, die hat halt Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer und du kannst dich halt dem Zentrum der Sonne nur auf eine gewisse Entfernung nähern, weil die Sonne halt irgendwann anfängt. Wenn ich die ganze Masse neben der Sonne und die komprimiere, dann kann ich mich dieser gesamten Masse sehr viel stärker nähern und spüre die viel stärker. Und deswegen ist das schwarze Loch so besonders. Nicht, weil es irgendwie so wahnsinnig viel Masse hat oder sonst irgendwie besonders ist, sondern weil diese Masse eben sehr stark komprimiert ist und ich mich der Gesamtmasse dann eben sehr viel stärker annähern kann. Und bis zu dem sogenannten Ereignishorizont. Und das ist eben der Bereich, wo eben dahinter nichts mehr raus kann.
Ja, und gibt es in einem All sowas auch wie Wurmlöcher? Also
das könnte es sowas geben? Das ist eine Abwandlung der schwarzen Löcher, dass man eben sagt, schwarze Löcher, da geht es um die Krümmung der Raumzeit. Das kann man auf die Art auch erklären. Also, dass ein schwarzes Loch die Raumzeit besonders stark krümmt. Jede Masse krümmt die Raumzeit, hat Einstein geklärt. Und schwarze Löcher tun das eben besonders stark. Und man hat eben Hypothesen aufgestellt, dass eben so, wenn zwei oder mehr schwarze Löcher die Raumzeit auf die richtige Art und Weise krümmen, dass dann eben so eine Art Abkürzung entsteht. Dass man eben nicht, wenn ich jetzt von A nach B will, die kompletten 100 Lichtjahre oder was auch immer es sind, zurücklegen muss und eben so eine Abkürzung nehmen kann, wo ich dann zwar auch nach 100 Lichtjahren rauskomme, aber wesentlich weniger Zeit brauche. Das Problem an der Sache ist, es funktioniert theoretisch. Praktisch wäre es so, dass man, wenn man da quasi so ein Wurmloch durchfliegen will, das sofort instabil wird. Das heißt, wenn man ein Wurmloch haben will, das erstens groß genug ist, um irgendwas durchzuschicken und zweitens stabil ist, dann funktioniert das nur, wenn es sowas gibt wie exotische Materie. Und das ist ein Begriff, den die Physiker verwenden für Zeug, wo wir nicht wissen, was es ist und wie es funktioniert und ob es es gibt. Also es war die Materie mit negativer Energiedichte, also wirklich was komplett Hypothetisches, wenn man das hätte, die Gleichungen, die es Wurmloch beschreiben, so funktionieren lässt, dass es funktioniert, aber wo man keine Ahnung hat, was das für ein Zeug ist und ob das Zeug existiert.
Okay, ja.
ganz schön schwierig.
Es ist enttäuschend. Eigentlich ist es enttäuschend, ne, dass die ganzen Sachen, die wir in Raumschiff Enterprise sehen, doch nicht funktionieren.
Ja, ein paar Sachen funktionieren. Also die Kommunikatoren hatten die schon vorher und die Tablets, die haben die alle vorher. Ja.
Aber die Sache mit dem Beamen und dem Überlichtgeschwindigkeit, das wäre halt...
Das ist halt das Problem. So Science Fiction, wenn man ohne Beamen, ohne Überlichtgeschwindigkeit, wären halt Leute, die ewig lang im Raumschiff durch die Gegend fliegen. Das will kein Mensch sehen.
Ja, das sind dann so Stanley Kubrick-Filme.
Genau, ja.
Ja, dann heißt es eigentlich, dass wir über das All ja fast gar nichts wissen. Also sehr, sehr wenig von der Sache, eher Theorien und...
Ja, wir wissen schon ziemlich viel über das All. Also wir wissen sehr, sehr viel über das Weltall. Wir wissen wahnsinnig viel über Sterne, Planeten, Galaxien. Wir wissen, wie das Universum funktioniert. Also wir wissen sehr, sehr viel drüber. Wir wissen halt nur, manche Dinge wissen wir noch nicht. Also wenn wir alles schon wüssten, dann bräuchten wir es nicht machen. Aber wir wissen schon, nur weil wir jetzt nicht wissen, wie Wurmlöcher funktionieren, heißt das nicht, dass wir jetzt nicht über das Weltall Bescheid wissen. Also
das meine ich nicht. Also zum Beispiel die schwarze Materie, man weiß ja auch nicht genau, was das sein soll, oder?
Dunkle Materie, ja. Also da haben wir zumindest da haben wir eine ganz gute Vorstellung mittlerweile. Also das ist ja auch schon 1933 ist die Geschichte aufgekommen mit der dunklen Materie, wo das erste Mal eben Beobachtungen gemacht wurden, die nahelegen, dass es dunkle Materie in der Art geben muss. Und in der Zeit danach, wir wissen viel über das Verhalten der dunklen Materie. Wir wissen sehr viel darüber, wie sie sich auf das Universum auswirkt, welche Rolle sie spielt, wie sie die Galaxienentstehung beeinflusst, wie sie die Bewegung von Galaxien, von Sternen beeinflusst und so weiter. Wir haben halt die exakte Natur noch nicht bestimmt. Das ist richtig. Wir wissen noch nicht, was jetzt, also welche Art von Teilchen die dunkle Materie darstellt. Das wissen wir nicht. Da gibt es laufen jede Menge Experimente, Weltraumexperimente, an Beschleunigern laufen Experimente. Also da stehen die Chancen gut, dass wir das noch erleben, was da rauskommt. Also da sind wir jetzt, es ist halt ein Gebiet, wo aktuell geforscht wird, wo wir noch kein Ergebnis haben. Da gibt es viele, aber da bin ich optimistisch, dass wir das demnächst rausfinden werden.
Kann es passieren, dass dabei rauskommt, dass es doch keine dunkle Materie gibt, sondern dass es irgendetwas anderes sein muss?
Natürlich, kann natürlich auch passieren, dass wir sowas rauskriegen. Also das gab ja immer schon eine Alternativtheorie zur dunklen Materie, diese modifizierte Newtonsche Dynamik, die halt einfach sagt, wir beobachten deswegen... Es geht darum, man hat die dunkle Materie quasi unter Anführungszeichen entdeckt, weil man eben gesehen hat, die Galaxien bewegen sich nicht so, wie sie es tun sollten. Die Sterne bewegen sich nicht so, wie sie es tun sollten. Sondern die bewegen sich so, als wäre da mehr Masse. Mhm. Masse, die wir aber nicht sehen können. Weil wir haben hingeschaut und wir haben nur eine gewisse Menge an Masse gesehen, aber nicht die, die da sein müsste, um die Bewegung zu erklären. Das heißt, daraus hat man geschlussfolgert, es gibt Masse, die nicht sichtbar ist, also die anders funktioniert. Und der alternative Ansatz war eben, okay, vielleicht stimmt die Formeln nicht, mit der wir die Bewegung berechnen. Vielleicht ist die Newtonsche Gravitation oder eben auch Einstein-Gravitation, ist egal, mit der wir berechnen, wie sich die Teile bewegen, vielleicht ist das einfach falsch. Vielleicht muss die modifiziert werden. Auch das wäre nichts Neues. Das haben wir schon gemacht. Das hat ja Einstein gemacht. Der hat auch festgestellt, dass unter gewissen Umständen Newton nicht reicht, die Formel. Ja, also zwischen Merkur, die Bewegung von Merkur konnte man bis 1915 nicht korrekt beschreiben, weil da Newton's Theorie nicht funktioniert. Da braucht man die Relativitätstheorie, damit das funktioniert. Und vielleicht ist das auch bei der dunklen Materie so. Nur da ist es halt mittlerweile der aktuelle Stand der Forschung, dass so ziemlich alles darauf hindeutet, dass eben diese neue Dynamik nicht ausreicht. Also so wie es jetzt aussieht, bräuchte man zusätzlich zur Dynamik, zur neuen Dynamik, bräuchte man trotzdem immer noch eine Art von dunkler Materie dazu. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwas ganz anderes rauskommt. Vielleicht haben wir irgendwas anderes nicht verstanden bis jetzt. Also das ist immer so. Solange wir es nicht wissen, wissen wir es nicht. Also da kann durchaus noch was, eine Überraschung drinstecken. Das ist durchaus möglich.
Wo müsste die dunkle Materie sein?
Die ist überall.
Überall?
Ja. Also man stellt sich das
vor. Macht.
Gleichsam. Also die dunkle Materie, so wie wir es aktuell uns vorstellen, ist eben eine Art von Materie, die halt sehr schwach mit allem anderen interagiert. Weil wenn die irgendwie mit Licht interagieren würde, dann würde die halt auch Licht reflektieren oder Licht aussenden. Also die würde halt einfach bemerkbar sein. Und da sie aber eben das nicht ist, muss sie sehr schwach mit sich selbst und mit anderer Materie interagieren. Das heißt, die bildet keine Atome, keine Moleküle, keine Klumpen, sondern es sind nur so große, diffuse Wolken. So wie die Neutrinos. Ja. Neutrinos sind im Wesentlichen dunkle Materie. Die haben exakt die Eigenschaften, die diese dunkle Materie haben muss. Neutrinos interagieren mit so gut wie gar nichts. Nur wir wissen halt, dass es zu wenig Neutrinos gibt. Das wäre eine schöne Idee
gewesen. Woher wissen wir das, wenn wir gar nicht mit denen interagieren können?
Ja, man kann, schwach, nicht.
Schwach.
Also wenn da irgendwie eine Billiarde Neutrinos durchfliegen, dann kannst du vielleicht irgendwie eins detektieren davon oder so. Also es gibt Neutrino-Teleskope, die halt modernen, Anführungszeichen, Teleskope.
Das sind, also das sind riesen, diese Dinger, die diese genau. Kugeln, die sie ins Eis ablassen.
Genau, ja, oder wie riesengroße unterirdische Wassertanks und so weiter, wo man dann hofft, ein paar von den Billiarden, die da dauernd durchfliegen, zu registrieren. Also genauso können sie eben auch bei der dunklen Materie sein. Da gibt es auch Experimente, die genau das machen. Und da ist kürzlich ein Ergebnis veröffentlicht worden, wo man halt wieder leider nichts gefunden hat. Aber das sind auch, das Problem ist, man weiß halt nicht, welche Eigenschaften die Teilchen haben. Das heißt, dort, wo man bis jetzt gesucht hat, hat man nichts gefunden, aber wir haben noch nicht überall gesucht. Also das sind noch Chancen offen. Aber wie gesagt, weil die dunkle Materie eben nicht interagiert, auch nicht mit sich selbst, bildet nur große, diffuse Wolken. Das heißt, die sind wesentlich größer.
Aber warum hat sie denn dann wiederum so viel Masse, wenn sie doch mit nichts interagiert?
Die Masse hat das Teilchen selbst. Jedes Teilchen hat eine Masse. Die dunkle Materie-Teilchen haben auch eine Masse. Und diese Masse, die merken wir hier im Alltag, merken wir die nicht, weil eben die dunkle Materie hier nur sehr lokal, nur sehr, sehr dünn verteilt ist. Aber wenn du jetzt quasi auf galaktische Skalen gehst, dann siehst du eben quasi in der Galaxie, die eingebettet ist in eine Wolke aus dunkler Materie, die x-mal größer ist als die Galaxie selbst. Mhm. Und aus dieser Entfernung betrachtet hat eben die gesamte Wolke natürlich eine riesengroße Gesamtmasse. Und darum kriegst du eben die Effekte der dunklen Materie, kannst du eben nur auf so großen Skalen messen, wo du quasi sehr viel Materie auf einmal den Einfluss hat. Wenn du jetzt quasi mittendrin steckst und dann nur um dich rum nur irgendwie sehr, sehr wenig von der dunklen Materie ist, dann merkst du nichts davon. Aber auf diesen galaktischen Skalen, da merkt man das eben.
Das heißt, ich könnte auch hingehen und jetzt Modelle bauen von Galaxien oder vom Universum mit den bekannten Galaxien drin, um die herum praktisch nochmal eine Watte aus dunkler Materie gebaut
so,
ist.
Sozusagen. Man sieht das so vor, dass die Galaxien so entstanden sind. Also dunkle Materie ist ja wesentlich häufiger als die normale Materie. Also es gibt viel, viel mehr dunkle Materie als normale Materie. Und man geht davon aus, dass eben beim Urknall, als die ganze Materie entstand, auch die dunkle Materie, dass da sich eben zuerst diese großen Wolken aus dunkler Materie gebildet haben und dort, wo die sich ein bisschen dichter waren, ein bisschen verklumpt haben, dort ist die normale Materie hingegangen. Das heißt, die dunkle Materie hat quasi so die Grundmatrix des Universums gebildet und die dort an den Verknüpfungen, an den Knotenpunkten dieser dunklen Materiewolken, dort hat sich die normale Materie angesammelt und dort haben sie dann die Galaxien gebildet.
Das ist Materie praktisch kondensiert in dieser Wolke.
Genau, das hat man auch, also da gibt es auch jede Menge Beobachtungsdaten dafür, die genau das auch belegen, dass es so funktioniert hat.
Wow. Dirk, du bist.
Ja, was ich noch fragen wollte, was mir irgendwie ganz komisch erscheint im Universum, dass die Sterne oder die Sonnen immer stehen bleiben, aber die anderen Planeten sich um die immer rumkreisen. Also hat das was mit der Anziehungskraft der Sonne zu tun, oder?
Ja, im Prinzip, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, weil im Prinzip bewegt sich alles. Also die Sonne wird von den Planeten umkreist. Die Sonne selbst, aber wenn man es physikalisch exakt betrachtet, dann umkreist jetzt nicht die Sonne, nicht den Planet die Sonne, sondern Planet und Stern umkreisen ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Das heißt, bei uns in einem Sonnensystem ist dieser Massenschwerpunkt eben, ich glaube, der liegt fast knapp noch unter der Oberfläche der Sonne, da knapp drüber. Jedenfalls heißt das quasi, die Sonne wackelt ein bisschen hin und her und die Planeten gehen rundherum. Das heißt, die Sterne stehen da auch nicht exakt still. Und natürlich bewegen sich die Sterne selbst auch. Die haben einerseits eine Eigenbewegung, also einfach in irgendeine Richtung der Bewegung, und andererseits bewegen sie sich um das Zentrum ihrer Milchstraße, ihrer Galaxie. Das heißt, die Sonne bewegt sich mit 220 Kilometer pro Sekunde, glaube ich, um das Zentrum der Milchstraße. Einmal alle 200 Millionen Jahre macht die Sonne eine Runde ums Zentrum der Milchstraße und die Galaxien selbst bewegen sich auch. Das heißt, es bewegt sich alles im Universum, da steht nichts still.
Okay.
Aber was meinst du mit, dass die Sterne stillstehen? Meinst du das, wenn du jetzt so hochguckst, dass, Sternbilder zum Beispiel, die sehen halt immer gleich aus?
Ja, genau.
Ach, das hast du gemeint, okay.
Eigentlich würde man ja auch erwarten, dass jetzt hier so sich da alles auflöst.
Nee, das ist echt klar. Also natürlich, das ist einfach die Entfernung. Die Sterne bewegen sich auch, aber die sind halt wahnsinnig weit weg. Da siehst du die Bewegung nicht. Da musst du wirklich mit Teleskopen wahnsinnig genau und lange messen, damit du siehst, dass der Stern tatsächlich sich bewegt hat, weil die einfach so weit weg sind. Die Planeten sind uns viel näher. Da kann man schon im Laufe von ein paar Nächten sehen, dass halt der Planet seine Position im Vergleich zu den anderen Sternen ändert. Aber die Sterne selbst, die sind ja wirklich Lichtjahre, hunderte Lichtjahre weit weg. Das heißt, da muss man wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte beobachten, um zu bemerken, dass die sich bewegen. Da musste man irgendwie die Daten vergleichen mit den Aufzeichnungen der alten Griechen und so weiter. Heute kann man wirklich mit den extrem genauen Messungen, kann man das auch schon ein paar Monaten und Jahren hinkriegen, um zu sehen, dass die ihre Position ändern. Also da, die bewegen sich auch, man muss nur viel genauer hinsehen, um es zu merken.
Das heißt, wenn Dirk, der jetzt 17 ist, dann irgendwie, was weiß ich, in 50 Jahren hochguckt, sieht es da anders aus?
Jein, also er wird es nicht merken. Also damit das wirklich merkt, muss man wirklich, da muss man irgendwie schon ein paar hunderttausend Jahre warten, damit man das wirklich auch mit freiem Auge, bis auch, es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Sterne, die wirklich sich schnell bewegen, wo man das vielleicht sehen könnte, aber wie gesagt, wenn man jetzt das wirklich selbst sehen will, dann muss man schon länger warten.
Und mit der Sonne, also wir haben ja vorhin über die Schwarzlöcher geredet, die wird ja auch irgendwann erlöschen halt, weil da kein Brennstoff mehr ist.
Richtig.
Wann wird das ungefähr passieren oder hat man da irgendwelche Daten?
Ja, also das wird in knapp 6 Milliarden Jahren ungefähr passieren. Also dass man weiß halt, die Lebensdauer von einem Stern hängt von seiner Masse ab. Ja, also je mehr Masse da ist, desto mehr Masse kann auf das Zentrum des Sterns drücken, desto heißer wird es da drin. Und je heißer es wird, desto schneller verbrennt er seinen Treibstoff. Das heißt, die ganz großen Sterne, die wirklich sich hundertfache Sonnenmasse haben, die leben nur ein paar Millionen Jahre lang, die sind gleich wieder weg. Und die kleinen Sterne, die roten Zwerge, die wirklich halbe, Viertel Sonnenmasse haben, die können Billionen Jahre leben. Und halt so wie wir mittendrin, die ist so ein Stern wie die Sonne, hat eine Lebensdauer von ungefähr 10 Milliarden Jahren. Plus, minus ein bisschen was. Und wir sind jetzt seit 4,5 Milliarden Jahren da und haben halt jetzt nochmal so 5 bis 6 Milliarden Jahre vor uns. Und dann wird es aber kein schwarzes Loch geben. Das heißt, die Sonne ist zu klein. Da muss man, wie gesagt, ungefähr 8-fache Sonnenmasse haben, damit ein schwarzes Loch rauskommt.
Was wird denn dann dabei rauskommen?
Ja, zuerst wird die Sonne sich aufblähen. Das heißt,
ich muss übrigens die ganze Zeit so grinsen, weil kennst du diese Postillion-Nachricht? Wirrer Wissenschaftler prophezeit Weltuntergang in 5 Milliarden Jahren.
Kenne ich, ja. Ja, ich prophezeie hier, die Welt wird untergehen in 5 Milliarden Jahren.
Genau.
Ja. Also die Welt, ja, lebensunfreundlich wird schon in 1 Milliarde Jahre bei uns.
Warum?
Weil die Sonne im Laufe der Zeit immer heißer wird. Also das ist, das genau zu erklären, da müsste ich jetzt ein bisschen länger über die nuklearen Vorgänge im Inneren der Sonne reden.
Ich habe
eine Podcast-Folge gemacht drüber.
Okay.
Aber sie wird immer heißer im Laufe der Zeit und ungefähr 1 Milliarde Jahre haben wir eine Durchschnittstemperatur von 100 Grad auf der Erde.
Mhm.
Das heißt, da wird es dann kritisch. Aber wie gesagt, wenn die Sonne dann mal zu Ende ist in 6 Milliarden Jahren, dann wird sie sich aufblähen. Das heißt, die wird ihre äußeren Schichten immer weiter ins All hinausschieben und abstoßen.
Warum?
Das hängt wieder mit der Temperatur zusammen. Das heißt, aktuell verbrennt die Sonne im Kern Wasserstoff. Wasserstoff wird zu Helium. Und irgendwann ist der Wasserstoff weg.
Mhm.
Dann gibt es keine Strahlung mehr, die nach außen dringt. Momentan ist es ja so, dass die Gravitationskraft will den Stern kollabieren lassen.
Ja.
Und die Strahlung, die erzeugt wird, die Lichtteilchen, die gehen aus dem Kern nach außen und bei ihrem Weg nach draußen stoßen die andauernd gegen die Teilchen, aus denen die Sonne besteht. Das heißt, die drücken nach außen.
Mhm.
Diese Kollisionen drücken nach außen. Das ist eine Gegenkraft. Und aktuell halten sich Gravitationskraft und Strahlungsdruck die Waage. Das heißt, die Sonne bleibt so, wie sie ist. Wenn jetzt aber kein Wasserstoff mehr fusioniert wird, weil keiner mehr da ist im Zentrum, dann fällt der Strahlungsdruck weg. Das heißt, dann kollabiert die Sonne, dann wird sie kleiner zuerst. Und wenn sie kleiner wird, wird sie auch dichter innen drin, weil die Masse eben das Innere komprimiert, wenn sie kollabiert. Und wenn es dichter wird, wird es heißer. Und irgendwann wird es so heiß im Zentrum der Sonne, dass dann das ganze Helium, was dort ist, auch fusionieren kann. Das heißt, dann fusioniert die Sonne eine Zeit lang Helium. Und Helium verbrennt heißer, also da wird mehr Energie frei.
Mhm.
Das heißt, es kommt mehr Strahlungsdruck nach draußen und die Sonne wird größer. Ja, sie brennt heißer eine kurze Zeit und bläht sich auf.
Ja.
Und das geht dann so weiter, das Spiel. Also dann ist Helium alle, dann kollabiert sie wieder, dann kommt das nächste Element, was verbrannt wird und so weiter. Das geht dann so ein bisschen weiter, Sauerstoff wird verbrannt, Kohlenstoff und so weiter. Und je schwerer das Element ist, desto heißer wird es dann, desto stärker bläht sie sich auf.
Mhm.
Und irgendwann sind die Sternwinde, also die Kraft nach außen drückt, irgendwann so groß, dass eben diese ganzen äußeren Schichten dann komplett weggeblasen werden. Das heißt, zuerst bläht sie sich auf, wird zum roten Riesen, die wird dann bis zur Erdbahn ungefähr ranreichen, die Sonne. Und diese äußeren Schichten werden dann abgestoßen und übrig bleibt dann wirklich nur noch der letzte, der innere Kern, der innere dichte Kern, wo nicht mehr viel passiert.
Mhm.
Und das ist ein weißer Zwerg, der wird so groß sein wie die Erde ungefähr, wird auch noch eine halbe Sonnenmasse, dreiviertel Sonnenmasse, ich weiß nicht genau die Zahl, wie viel haben wird, aber wird halt dann, der weiße Zwerg ist übrig und der kühlt dann ab die nächsten paar Billiarden Jahre, macht nicht mehr viel.
Und ist das im Grunde ein Klumpen irgendwas, der...
Das ist halt hauptsächlich viel Eisen, weil Eisen ist halt das, wenn ich Eisen fusionieren will, brauche ich Energie. Da wird keine Energie frei, sondern da muss ich Energie reinstecken. Das heißt, ein normaler Stern fusioniert kein Eisen mehr. Wenn ich da mal bei Eisen angekommen bin, als Produkt einer Fusion, dann ist Schluss.
Dirk, alle Unklarheiten beseitigt.
Ja.
Ja, danke für deinen Anruf.
Ja, ich danke auch.
Tschüss, gute Nacht.
Tschüss.
Fritz.
Klein mit Holger Klein. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute geht es dann allerdings nicht nur um die Welt, sondern um das Universum. Das ist das, wo die Welt unter anderem auch drin ist. Und wenn es ums Universum geht, da habe ich nicht so viel zu erzählen, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ich bin nicht so weit rumgekommen wie mein Gast heute Abend. Mein Gast ist Florian Freistetter. Florian Freistetter mit E und Doppel-T geschrieben, falls ihr ihn googeln wollt. Florian Freistetter ist Astronom und Wissenschaftsautor und kennt sich im Universum aus und schreibt auch drüber. Aktuell der Komet im Cocktailglas.
Richtig.
Das war die Idee, wo wir das letzte Mal gesprochen hatten, dass du auf einem Spaziergang erklärst, was das alles mit dem Universum zu tun hat oder so ähnlich. Ne?
Richtig, also die Idee von dem Buch war, den Gegenentwurf zu den normalen Astronomiebüchern zu liefern. Wenn man so in eine Buchhandlung geht, dann handeln die Bücher da im Prinzip von dem, was wir heute erzählt haben. Ja, Kosmologie, Urknall, schwarze Löcher, also alles wirklich, alles wahnsinnig groß, weit weg, kompliziert, unvorstellbar. Und ich wollte halt zeigen, dass die Astronomie zwar das alles ist, aber darüber hinaus auch sehr viel mit dem Alltag zu tun. Also die Astronomie ist nicht nur irgendwo ganz weit draußen, sondern eben auch hier mitten bei uns. Also alles, was wir im Alltag tun, hat auch mit Astronomie zu tun. Und das wollte ich eben mit dem Buch zeigen. Also ich habe da in dem Buch beschrieben, wo man wirklich im stinknormalen Alltag, wenn man in der Kneipe sitzt, Bier trinkt und Fußball guckt oder wenn man durch den Park spazieren geht, wo da überall ganz konkrete astronomische Phänomene unser Leben beeinflussen, unser Leben so machen, wie das Leben ist.
Mach mal vor, was haben wir denn hier? Hörfunkstudio.
Hier im Hörfunkstudio haben wir zum Beispiel jede Menge Zeug.
Ja.
Und Zeug muss irgendwo herkommen. Zum Beispiel, wie ich es vorhin erklärt habe, aus dem Inneren von Sternen. Beim Urknall selbst, das Einzige, was beim Urknall entstand, war Wasserstoff und Helium an den Elementen. Alles andere, alle anderen Elemente, die mussten erst irgendwo gebaut werden. Und gebaut wurden die im Inneren von Sternen. Eben durch Fusion. Zuerst wurde eben Wasserstoff zu Helium fusioniert, dann eben Helium zu höheren Elementen und so weiter. Und dann, als diese ersten Sterne explodiert sind, die ihr Leben beendet haben, haben sie das ganze Zeug im All verteilt und dann konnten eben neue Sterne draus entstehen, auch Planeten entstehen, weil vorher gab es kein Material, um Planeten zu bauen. Da waren ja Wasserstoff und Helium da, anderes gab es nicht. Das heißt, alles, was hier um dich herum steht, alles, aus dem du bestehst, alles, was hier bei uns ist, das konnte erst existieren, nachdem die erste Generation von Sternen gestorben ist. Wenn das jetzt ein bisschen... Willst du was fragen?
Nee, ich wollte gerade sagen, aber dafür braucht man noch kein ganzes Buch. Weil wenn sowieso alles aus dem Universum kommt sozusagen.
Das war jetzt ein Beispiel, weil wenn du das irgendwie ganz konkret hast, hast du ein Glas Wasser stehen bei dir zufällig?
Nee, aber wäre schön. Ne?
Ja,
sag mal, Jonte, können wir ein bisschen Wasser kriegen hier? Er rennt.
Und das Wasser, ich habe es deswegen gesagt, mit dem Wasser nicht nur, weil ich Durst habe, sondern auch, um zu erklären, dass auch das Wasser zum Beispiel woher kommen muss. Ja, das Wasser kam, der Großteil des Wassers, den wir heute auf der Erde haben, kam aus dem Weltall zu uns. Ein Teil des Wassers war schon von Anfang an da bei der Entstehung der Erde. Aber das meiste davon ist im Inneren im Gestein gebunden und so weiter und kommt ein bisschen bei Vulkanausbrüchen als Wasserdampf raus. Aber das reicht nicht aus, um die Menge an Wasser zu erklären, die wir haben. Und dieses Wasser kam dann erst später zu uns, also vor knapp irgendwie 4 Milliarden Jahren, als während einer gewissen Zeit sehr, sehr viele Asteroiden und Kometen auf der Erde eingeschlagen sind. Und jeder dieser Objekte hat eben ein bisschen gefrorenes Wasser mitgebracht und das hat sich dann so angesammelt. Das heißt, wenn wir jetzt unser Wasser gleich trinken, was dann kommt, dann trinken wir die geschmolzenen Kometen von vor 4 Milliarden Jahren.
Wie groß waren die denn? Also ich meine, das ist ja schon enorm viel Wasser, was wir hier haben.
Ne? Naja, es ist auch viel Zeit gewesen. Ja, also stimmt. Das gab auch wahnsinnig viele Einschläge früher, weil einfach viel mehr Zeug rumgeflogen ist im Sonnensystem. Das heißt, Kollisionen waren viel häufiger. Und wenn du vorstellst, so ein Objekt, ich meine, selbst 10 Kilometer Komet klingt klein, aber wenn du es vorstellst, 10 Kilometer ist das Himalaya-Gebirge, ja, also ein Himalaya-Gebirge, da ist auch viel Eis drin. Und wenn das irgendwie über hunderttausende Jahre hinweg, und in dem Fall waren es nicht hunderttausende Jahre, sondern das war dann diese eine Phase, wo es verstärkt die Einschläge gab, aber das ist ja über Millionen Jahre hinweg geschehen, diese Kollisionen. Und passiert ja immer noch, also schlagen ja immer noch Objekte ein. Und wenn du irgendwas lang genug machst, dann reicht es auch, wenn es immer nur ein bisschen ist.
Kleine Fische stinken auch, ja.
Richtig.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr seid eingeladen anzurufen, mit Florian über das Universum zu reden oder ihm Fragen zu stellen zum Universum. Es geht weiter mit dem Christoph. Hallo Christoph.
Ja, hallo. Das habt ihr genauso lange gewartet, bis ich zum ersten Mal ein Brot abgebissen habe, aber ich habe schon fast...
Das ist, alles ist irgendwie miteinander verbunden.
Ja, also... Meine Frage war, ich lese ja sehr viel und gerne immer über astronomische Bücher, aber eine Sache, da habe ich ja noch nie was drüber gefunden, und zwar, die Forschung ist ja jetzt aufgrund der neuen technischen Messgeräte so weit, dass sie endlich genauer die genauen Orte und Bewegungen von unseren Nachbarsternen und Körpern in der nicht mehr ganz so nahen Umgebung beginnt zu messen, ne? Also und dadurch auch eine räumliche Karte des Nachbaruniversums, die immer besser wird, ne? Und jetzt interessiert mich, wenn man jetzt so weiß, wie auch, also nicht nur so mit der Parallaxe das messen kann, so die direkten Sterne wie Bernard Pfeilstern oder Proxima Centauri, sondern auch so ein bisschen, die so ein bisschen weiter weg sind, dann müsste man doch eigentlich auch Rückschlüsse ziehen können, woher die kamen, also wo die vor 10.000, vor 50 und vor 100.000 Jahren waren, diese Sterne. Und da würde mich mal interessieren, ob denn da jetzt schon mal oder ob das zu erwarten ist, vielleicht rauszukriegen, ob es mal nahe Begegnungen mit unserem, also anderer Sterne mit unserem Sonnen, mit unserer Sonne gab. Also meine Idee ist jetzt, dass mal irgend so ein Stern von ziemlicher Größe verdammt nah rankam an uns und erhebliche Gravitationsstörungen verursacht hat. Und ob es vielleicht mal so Situationen gab oder ob das da vielleicht auch zu erwarten ist in Zukunft, kann man ja sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft rechnen, dass mal so ein Stern so nah ist, dass es fast wie so eine kleine zweite Sonne am Himmel ist, ne? Also jetzt vielleicht nicht diese so warm wie die wie unsere, aber dass der schon viel heller wie der Vollmond zum Beispiel, dass so ein Szenario vielleicht mal in der Vergangenheit, dass man sagt, oh, der Stern, der war vor meinetwegen 500.000 Jahren oder vor 2 Millionen so nah dran.
Aber müssen dann nicht sämtliche Planeten aus ihren Bahnen geworfen werden und sowas, weil das ist doch auch wieder eine riesige Masse, also, die dann kommt.
Oder ja, also wenn ich dann, das ist ein Thema, da kann man viel drüber sagen. Also erstens, wir wissen schon seit längerer Zeit, wie Sterne sich bewegen. Also das ist schon, wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Messung von Sternbewegung. Die erste große Mission in der Hinsicht war der Satellit Hipparcos, die von ein paar hunderttausend Sternen in ihrer näheren Umgebung die Bewegung und die Entfernung gemessen hat. Mhm. Und am 20. Dezember startet die europäische Raumsonde Gaia, die das für 1 Milliarde Sterne machen wird. Mhm. Das wird eine wirklich wahnsinnig coole Mission werden, wo dann für 1 Milliarde Sterne genau die Bewegung gemessen wird und auch die Position gemessen wird, wo dann wirklich ein dreidimensionales Bild unserer Galaxie bekommen, weil wirklich 1 Milliarde Sterne ist schon verdammt viel. Also bis jetzt kamen wir gerade von knapp 100.000 Sternen die Parameter, Entfernung, Größe, Position, Geschwindigkeit genau gemessen. Jetzt mit Gaia wird es 1 Milliarde werden. Und das heißt, sowas wissen wir. Und wir wissen auch, wie gesagt, in der Vergangenheit, wann mal Sterne vorbeikamen, wann Sterne vorbeikommen werden. Also wir wissen auch, dass immer wieder mal Sterne nahe von uns rankommen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass das Universum und die Milchstraße trotzdem recht groß ist. Das heißt, sowas, was du jetzt meinst, dass wirklich die zweite Sonne zu sehen ist, dafür müssten die beiden Sterne schon fast kollidieren. Denn damit die, du mal wolltest wissen, so der Stern sollte so wie, der,
naja,
wie der Mond ausschauen.
Naja, von der Helligkeit einfach. Ja. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Sirius zum Beispiel betrachte, der hat ja schon eine erhebliche Helligkeitsstufe. Und wenn der jetzt zum Beispiel 1000 Mal näher dran wäre, dann wäre er ja immer noch außerhalb von, weiß ich was, da in dem Bereich, wo die äußere Asteroidengürtel und noch weiter weg, aber der wäre ja schon, also wenn der jetzt, sagen wir mal, 10 Lichttage oder 50 Lichttage entfernt wäre, ne, ja, dann wäre er extrem hell. Ne?
Ja, dann wäre er nicht mehr extrem, dann wären wir auch alle tot. Also das Problem ist,
dass 50 Lichttage, dann wären wir doch nicht tot.
Ja, das Problem ist, dass man nicht vergessen darf, nicht jetzt von der Strahlung her, sondern das Problem ist, dass es gibt die Gravitationskraft.
Von der Gravitationsstörung.
Wenn jetzt so ein Stern, dann würden die Bahnen der Planeten nicht mehr so laufen, wie sie sind. Ja. Und dass man weiß, also es gibt, man kann sowas rechnen, man kann ja simulieren am Computer über Milliarden hinweg, wie die Sterne sich bewegen. Dann weiß man auch, wie häufig solche Kollisionen oder nahe Begegnungen vorkommen. Und zwar so gut wie nie. Also natürlich, dass man Sterne im Abstand... Ja, das ist so.
Von der Statistik her würde ich mir doch sagen, sagen wir mal, der nächste Proxima Centauri, 4 Lichtjahre, da könnte ich mir doch so vorstellen, rein rechnerisch gesehen, auf 100.000 Jahre, so wie die sich bewegen, werde schon, sagen wir mal, 1 Lichtjahr, würde dann schon mal, sagen wir mal, wenn ich jetzt 10 Mal würfel, dann wird es vielleicht schon mal passieren, dass der nicht 4 Lichtjahre, sondern 1 Lichtjahr verdiene. Wenn ich nochmal 10 Mal würfel, dann wäre es vielleicht sogar, dass er ein 1/2 Lichtjahr nur noch weg ist. Und so stelle ich mir vor, auf 1 Million Jahre könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch nur noch...
Könnte aber auch genauso gut, passieren, dass er 100 Lichtjahre weit entfernt ist beim Würfeln.
Da gibt's ja jede Menge. 100 das wollte ich gerade erklären, aber...
Da gibt es ja hunderte Sterne, die in dem Bereich sind.
Florian wollte es erklären, sagt Florian. Lass ihn mal erklären.
Also, es ist, man kann sich zwar überlegen, wie es sein könnte, aber wichtig ist halt, wie es ist. Und die Sache ist halt, das Universum ist sehr, sehr groß. Zwischen den Sternen ist verdammt viel Platz. Das heißt, natürlich kommt es vor, dass irgendwie mal ein Stern in einem Lichtjahr Entfernung vorbeigeht. Nur das tut uns nichts. Also ein Stern, der in einem Lichtjahr Entfernung ist, der wäre am Himmel halt, je nachdem wie groß er wäre, wäre er halt hell. Aber deswegen jetzt nicht unbedingt irgendwie, es würde uns nicht besonders auffallen. Ja, also das wäre halt ein heller Stern am Himmel. Aber was du meinst, ist wirklich irgendwie, dass du sagst, oh mein Gott, das ist jetzt wahnsinnig, das ist irgendwie was Besonderes, dass der am Himmel eine zweite Sonne so hell ist, dazu muss der eben wirklich sehr, da muss man wie ein Doppelsternsystem haben, der muss irgendwie da auf der Saturn- und Jupiterbahn sich rumtreiben. Und damit eben ein Stern so nahe kommt, das ist, erstens mal würde er dabei die Bahnen der Planeten so sehr gestört werden, dass die alle rausfliegen aus dem System. Und zweitens ist das enorm unwahrscheinlich. Man kann das eben wirklich ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist. Das kann man machen, hat man gemacht.
Nicht und so hell wie die Sonne, wirklich als zweite Sonne, sondern so, sag mal, Supernova gab es ja auch mal im 17. Jahrhundert, dass man die am Tage gesehen hat für 3-4 Wochen.
Ja, ist egal.
Also so hell meine ich, dass man sie auch am Tage zum Beispiel sieht. Oder es ist einfach so hell wie der Mond oder plus noch ein bisschen heller oder so.
Ja, das ist egal, weil du willst sowas haben willst. Wenn du halt wirklich einen Stern haben willst, der so nah dran ist, dass halt irgendwie besonders aussieht, dann muss der enorm nah dran sein. Und sowas, man kann ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist. Und es ist halt einfach, weil man immer unterschätzt, wie groß, wie viel Platz zwischen den Sternen ist. Ein Licht,
das unterschätze ich gar nicht, das habe ich schon alles eingerechnet, aber deswegen denke ich trotzdem, dass es doch vielleicht mal sein könnte. Das ist, muss ja nicht der nächste Stern jetzt, wie jetzt haben wir 4 Lichter und manche Sterne sind ja schon knapp da. Daran an der Grenze zu kitzeln, dass man sie vielleicht gerade so eben am Tag noch sehen könnte.
Ja, ich wollte gerade dazu erklären, dass es eben nicht so ist. Dass das eben die, selbst wenn der ein Licht ja weit weg ist, da siehst du ihn am Tag nicht. Wenn das nicht irgendwie ein absoluter Riesenstern ist.
Ja, wenn es ein Riesenstern wäre, würde es vielleicht doch klappen.
Aber
ja.
Normalerweise, ich probiere die ganze Zeit zu sagen, dass man diese Rechnungen gemacht hat und dass man rausgefunden hat, dass rein statistisch gab es in der gesamten Lebenszeit des Universums keine nahe Begegnung, weil eben so verdammt viel Platz zwischen den Sternen ist. Das ist so wahnsinnig viel Platz, dass sowas so gut wie nie vorkommt. Ja. Sowas passiert in einem Sternhaufen, wenn du in einem Sternhaufen lebst, wo sehr viele Sterne dicht zusammen sind, oder im Zentrum einer Galaxie, wo viele Sterne dicht sind, dann kann sowas passieren. Aber in den normalen Gegenden, wo eben so wie wir leben, da passiert sowas nicht.
Weil wir eine einsame Gegend sind hier, ne?
Das ist... Ja,
genau. Die Sonne ist eine einsame Gegend eigentlich, relativ gesehen.
Ja, das ganze Universum ist im Prinzip eine einsame. Es ist einfach, das Universum besteht aus, in erster Näherung besteht aus Nichts. Und ab und zu in dem Nichts findest du einen Stern. Also das ist halt wirklich, das ist, man unterschätzt
aber
wie viel Platz.
Aber innerhalb von unserer Galaxie sind wir auch relativ einsam, ne? Da, der Arm, wo wir da die Sonne...
Ja, das ist halt einfach der äußere Bereich, wo halt das, die Sterndichte, keine Ahnung, was das heißt, wie ein Stern alle 2-3 Lichtjahre oder sowas. Also das
aber jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich dessen, jetzt nicht diese Sterne, die man sieht, zum Beispiel diese braunen Zwerge. Da gibt es doch neuerdings auch so Sonden, die diesen Infrarotbereich mehr abtasten. Ne? Ist da eigentlich was zu erwarten, dass innerhalb dem Bereich, sagen wir, zwischen Bernards Pfeilstern und der Erde vielleicht noch was vermutet, also dass man davon ausgeht, dass da doch noch ein paar kleine Zwerge sich verstecken, die wir bisher nicht gesehen haben oder so?
Das ist durchaus möglich. Also, braune Zwerge sind halt Objekte, die sind ungefähr, fängt an bei 13-facher Jupitermasse, geht bis 70-fache Sonnenmasse und das ist halt der Bereich, wo die zwar schwer genug sind und heiß genug sind, schon ein bisschen Wasserstoff zu, also Deuterium fusionieren. Die, also ein bisschen, die können ein bisschen was fusionieren, ein bisschen Energie erzeugen, aber eben nicht lange und nicht viel. Das heißt, die leuchten so ein bisschen im Infrarotlicht nach und sind deswegen schwer zu sehen. Es gibt jede Menge Infrarotteleskope, also da sind viele schon unterwegs gewesen, wird auch ständig beobachtet und man hat auch schon einige entdeckt davon und rein prinzipiell geht man davon aus, dass da wirklich so, es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass es eben nicht viele braune Zwerge gibt. Es gibt viele Planeten, es gibt viele Sterne und warum soll es nicht dazwischen, genau in dem Bereich dazwischen, auch viele Objekte geben? Sind noch schwer zu finden. Und
meint man eigentlich so von der Berechnung oder von der Physik des Universums, dass je kleiner, desto mehr und deswegen, dass es davon eigentlich mindestens 100 Mal mehr geben muss, als sagen wir mal die Sonne, weil sie eben kleiner sind? Oder?
Das kann, weiß man, erstmal generell ist es schon so, dass halt je kleiner was ist, desto mehr kann davon da sein, aber in dem Fall, wie es in dem Fall jetzt genau von den Entstehungsmodellen her ist, weiß ich jetzt spontan nicht, aber wie gesagt, es wird durchaus viele braune Zwerge geben. Sie sind halt nur schwer zu finden und es kann durchaus sein, es ist durchaus wahrscheinlich, dass je bessere Instrumente wir haben und je mehr wir finden, desto mehr braune Zwerge werden wir auch finden. Die können durchaus in der Nähe sein. Es kann durchaus sein, dass eben uns ein brauner Zwerg näher ist als der nächste Stern. Wir wissen halt natürlich, wir können ausrechnen, wir können schauen, wie stark wären die Störungen von so einem Objekt und dann, wir wissen ja auch, wir beobachten jetzt die Planeten. Wir wissen, die tun im Prinzip das, was sie tun sollen. Und damit eben ein brauner Zwerg da sein kann, muss der eben weit genug weg sein, weil sonst würden wir die Sternen schon sehen. Das heißt, wir wissen, dass wenn es einen braunen Zwerg gäbe, dann kann der nur irgendwo hinten in der Oortschen Wolke sitzen, also irgendwie 100.000 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Da draußen kann es solche braunen Zwerge durchaus noch geben. Das ist halt schwer zu finden.
Oder er ist gerade so an der Annäherung, dass seine Störung sich noch nicht großartig bemerkbar macht.
Das ist egal. Wenn der kommt, ist die Gravitation, da ist es egal, wie der
sich bewegt. Würde
sich
bemerkbar machen.
Das ist ja nicht so was man einschaltet und was dann da ist, sondern wenn der halt die Gravitationskraft hängt von der Masse ab, von der Entfernung. Wie er sich bewegt, ist egal. Das hängt nur von der Entfernung ab. Ja, und wir wissen halt, wir können halt sagen, der muss mindestens so und so weit entfernt sein, weil sonst hätten wir es bemerkt. Und die Entfernung ist halt irgendwie 100.000 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Und so ein halbes Lichtjahr oder sowas in der Art.
Aber ich meine, diese ganzen Asteroiden oder diese Meteoriten, die wir haben, die stammen ja auch aus Störungen, ne? Also oder
das ist eine andere Geschichte.
Ja mal ausgeknallt, also. Aber das ist auch durch diese normale Geschichte, ja, durch Jupiter, der knallt die ganz regulär raus.
Nee, das funktioniert so, dass die Asteroiden sind im Asteroidengürtel, drehen ihre Runden ganz normal und ab und zu mal stoßen die zusammen. Das passiert, dass die ab und zu kollidieren. Und wenn die kollidieren, dann ändert sich ihre Bahn und dann gibt es bestimmte Bereiche, wo die Gravitationskraft von Jupiter besonders stark wirken kann. Und wenn die durch eine Kollision gerade in so einen Bereich reinkommen, dann können die von Jupiter quasi weiter verändert werden. Also dann landen die halt in der Nähe der Erde oder fliegen ganz aus dem System raus und so weiter. Also das ist, kann natürlich auch Saturn, können andere Himmelskörper auch sein, aber Jupiter ist in der Nähe.
Der macht es besonders gerne.
Ja. Vor allem, er ist auch in der Nähe vom Asteroidengürtel, also da ist halt der größte Einfluss.
Wahrscheinlich ist der auch ihm verschuldet, war, dass er da mal irgendwas zerrissen hat.
Nee, das ist eine Geschichte, die man früher geglaubt hat, dass eben da ein großer Planet war, der zerstört worden ist, wahlweise je nachdem, ob man jetzt irgendwie so ein Anhänger von Pseudowissenschaft ist, dann glaubt man, dass da irgendwelche Aliens gewohnt haben drauf und so. Es war damals die Theorie, die seriöse Theorie stammt aus der Zeit, wo man noch nicht wusste, wie viele Asteroiden da wirklich sind. Man wusste, dass in jeder Menge und auch nicht wusste, wie Planeten entstehen. Heute weiß man erstens, dass es viel zu wenig Asteroiden gibt, um einen Planet draus zu bauen. Also die Gesamtmasse des Asteroidengürtels hat, glaube ich, ein Fünftel Mondmasse oder sowas. Ja, also das ist wahnsinnig wenig Asteroiden, die da sind. Also es sind viele Asteroiden zahlenmäßig, aber die Masse ist halt sehr gering. Und man weiß auch, dass eben Jupiter war der Planet, der bei der Entstehung der Planeten am schnellsten entstanden ist, ist am schnellsten gewachsen. Das heißt, da waren die anderen Planeten noch klein, war Jupiter schon groß und die Anziehungskraft und die Störungen in der Gravitationskraft, die durch Jupiter verursacht worden, die haben eben verhindert, dass sich jetzt in der Nähe ein Planet bilden konnten. Das heißt, es ist quasi das Zeug, was da rumfliegt, das war nie ein Planet. Das ist einfach der Rest, der übrig geblieben ist, wo Jupiter verhindert hat, dass ein Planet draus wird.
Ach, eine Sache wollte ich nochmal vorhin anmerken, fiel mir ein, von wegen Leben. Da ist doch der Planet, der Mond Europa auch so ein Kandidat, ne? Dass der, weil der doch so eine eventuell so eine Grundwärme im Inneren hat aufgrund seiner Gravitationsarbeit vom Jupiter, dass der innen, also dass der so eine Eisschicht hat und unten drunter könnte, vermutet man ja auch, dass da eventuell Leben sein könnte, oder? Unter der Eisdecke vom Europa.
Ja, man vermutet, dass auf Europa flüssiges Wasser existiert. Ja, also das ist ziemlich sicher, weil eben die Gravitationskraft, die Gezeitenkraft von Jupiter dem Mond so ein bisschen so durchknetet und dadurch die Eisschicht unterirdisch aufwärmt. Das heißt,
ist eigentlich doch ein guter Kandidat.
Naja, es ist ein Kandidat dafür, das ist ein Kandidat für flüssiges Wasser. Wir wissen auch, dass es auf anderen Himmelskörpern flüssiges Wasser gibt, auf anderen Monden und so weiter. Also das gibt ein paar. Und wir wissen halt, wir gehen halt davon aus, dass Wasser eine Voraussetzung für Leben ist. Das heißt nicht, dass überall dort, wo Wasser ist, auch Leben sein muss. Aber wenn Leben irgendwo ist, dann nur dort, wo Wasser ist.
Und Europa, aber von der Erde weiß man ja, dass es auch ganz andere Energiequellen gibt für Leben im Meer, außer diese Sauerstoffgeschichten. Also dass ja diese Rauch sind und weiß ich was auf Schwefelbasis, dass die da auch Energie, die Bakterien bekommen können und deswegen.
Ja, sie leben halt trotzdem im Wasser.
Ja, aber Leben ist Leben, meine ich jetzt.
Europa ist ein Ort, wo flüssiges Wasser existiert. Ob es dort Leben gibt oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir wissen halt, wenn es kein flüssiges Wasser gibt, gibt es auch kein Leben. Und da es auf Europa Wasser gibt, kann es da zumindest theoretisch Leben geben.
Aber wird man bei Europa wahrscheinlich feststellen können von der Erde aus durch Strahlung, weil die Eisdecke das verhindert, muss man wahrscheinlich schon einen Bohrer ansetzen und eine Sonde durchs Eis schicken. Ja? Ja.
Machen wir das eigentlich gerade? Fliegen wir dahin gerade?
Nee, also es gibt natürlich schon seit den 70er Jahren irgendwie Pläne, also Pläne für Raummissionen gibt es Unmengen. Allen Himmelskörpern. Das machen die.
Anträge mit Sicherheit auch jede Menge.
Aber es gab schon irgendwie Pläne für eben, dass man wirklich eine Raumsonde hinschickt, die sich dann halt irgendwie durchs Eis bohrt. Also die bohrt nicht. Im Prinzip, die landet dort und wird heiß und schmilzt sich durch. Und also da gibt es schon jede Menge. Es gibt auch jede Menge Pläne, aber noch keine konkrete Mission bis jetzt.
Hoffe ich, dass ich das noch erlebe, weil das finde ich richtig machbar sozusagen und auch nicht so teuer. Im Grunde, dass ich was durchschmelzen zu lassen und dann ein Informationskabel oben raushängen zu lassen, müsste eigentlich finanzierbar sein. Ne?
Ja, finanzierbar ist alles. Ich meine, wir können auch zu einem anderen Stern fliegen, wenn wir wollten. Das ist halt nur, wir können eine Basis auf dem Mars bauen, können wir jede Menge. Es kostet halt nur Geld. Also es kostet halt Geld, das keiner ausgeben will.
Politische Frage, ja.
Genau.
Ja, aber so teuer müsste nicht sein, wenn ich mir überlege, was sie da Titan da, das war doch sauteuer, ne, diese Landung.
Es ist generell, die Europa-Mission wäre schon teurer als alles, was wir bisher gemacht haben. Man muss irgendwie Ding bauen, das nicht nur irgendwie durch den Weltraum fliegt, sondern auch im unterirdischen Meer rumschwimmt. Also das ist schon eine ganz andere Sache. Das Problem, genau. Das ist kein technisches Problem, es ist nur rein politisch. Also ich meine, das ist, will ja auch kein, es werden auch so irgendwie generell Wissenschaft, Raumfahrt, alles wieder generell überall gespart. Also dass irgendwie den Leuten dann irgendwie zu sagen, ja, wir könnten jede Menge machen. Wir machen
das ist ein Job für die Chinesen, glaube ich.
Das kann gut sein, dass sie was machen, aber wie gesagt, machen könnten wir jede Menge.
Die bezahlen das dann von ihren Dollarreserven. Christoph, schönen Dank für deinen Anruf.
Ja, war schön informativ. Gut, danke.
Eine gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen und meinem Gast Florian Freistetter Fragen zum Universum zu stellen. Der ist nämlich Astronom. Christoph hatte gerade was gesagt von Parallaxe. Ich habe mir nur das Wort Parallaxe aufgeschrieben. Erklär mal.
Parallaxe ist das, wenn du... Kann jetzt jeder das ausprobieren, ja? Die Hand ausstrecken, den Daumen nach oben, ein Auge zumachen und jetzt das andere Auge zumachen, das andere wieder auf, hin und her. So. Immer die beiden Augen wechseln, dann wirst du sehen, dass dein Daumen hin und her zu springen scheint vor dem Hintergrund.
Nee, das scheint nicht nur so, der springt hin und her.
Weil eben dein Auge, jedes Auge den Daumen aus einem leicht anderen Winkel betrachtet.
Ja.
Und das heißt, weil du aus einer anderen Richtung auf den Daumen schaust, erscheint der von einem anderen Hintergrund. Das heißt, er scheint hin und her zu springen. Und genau so misst man auch die Entfernung von den Sternen. Das heißt, man schaut sich den Stern aus einer Richtung an und dann aus der anderen Richtung und nutzt dazu die Bewegung der Erde. Das heißt, man schaut einmal im Januar hin und einmal im Juni hin. Und derzeit hat die Erde sich einmal halb um die Sonne bewegt und ist immer in einer anderen Gegend und schaut aus einer anderen Richtung auf den Stern. Und dann sieht man eben auch, wie der Stern sich vor dem Hintergrund leicht bewegt. Mhm. Und diesen Effekt nennt man eben Parallaxe. Und daraus ist auch eine Entfernung abgeleitet, die du im Parsec schon mal gehört hast.
Ja.
Den Begriff Parsec ist die Abkürzung für Parallaxensekunde. Das heißt, ein Stern hat die Entfernung von einem Parsec, wenn die Parallaxe genau eine Bogensekunde beträgt.
Mhm.
Das ist ein Parsec, sind 3, irgendwas Lichtjahre.
Wieder was gelernt. Hat nicht Han Solo damit angegeben, dass der Millennium-Falke irgendeinen Flug unter 10 Parsec gemacht hätte?
Richtig, das ist auch, wenn man es irgendwie als Zeit betrachtet, ist es Unsinn. Also es gibt die Star Wars-Fans, haben da irgendwie argumentiert, dass man irgendwie, dass es halt irgendwie ein anderer Wettbewerb ist, wo es um Entfernung geht, dass man irgendwie irgendwas in einer gewissen geringen Entfernung machen muss oder sowas. Aber im Wesentlichen ist Parsec ist keine Zeiteinheit, nee, ist eine Entfernungseinheit.
Verdammt. 0331 70 97 110. Der Christopher hat angerufen. Hallo Christopher.
Hallo.
Christopher.
Ich habe die Frage, wie lange es dauern würde, wenn wir diese ganzen politischen Sachen weglassen würde, wie lange es dauern würde, die Menschheit auf einen anderen Planeten umzusiedeln.
Die gesamte Menschheit?
Ja, also nehmen wir mal an.
Ja, aber wir wollen doch gar nicht alle mitnehmen. Ich meine, ich kenne ganz viele Leute, die ich gerne hier lassen würde, wenn wir abhauen.
Ja, aber so viele Menschen auf einen anderen Planeten zu bringen, dass es gesichert ist, dass sie dort weiter existieren können.
Gut, das ist die Frage, wie viel das sein müssten. Da müssten irgendwie, vielleicht reichen schon irgendwie 100 oder sowas. Ich weiß ja, die Biologen wissen sicherlich, wie viel man braucht, damit man eine vernünftige Population hinbekommt.
Das wäre auch mal interessant. Aber, wie viele Menschen braucht man eigentlich, um die Menschheit am Leben zu halten?
Ja, es war mal eine Zeit lang, gab es so diesen Bottleneck in der Evolution, wo halt irgendwie gerade mal 10.000 überlebt haben oder sowas. Menschen, was die aus irgendwas DNA-Untersuchungen rausgekriegt haben. Also ich schätze mal, ein paar Tausend wirst du brauchen, damit es halbwegs funktioniert. Wie lange es jetzt dauert, sowas zu machen, das ist, da kann ich ehrlich gesagt jetzt keine Zeit sagen. Da müsste man irgendwie, das sind so viele technische Dinge, die man da irgendwie wissen muss. Man braucht halt irgendwie, da die anderen Planeten bis jetzt alle nicht wirklich so lebensfreundlich sind wie die Erde, wenn es zum Mond oder zum Mars fliegt, müsste man halt da entsprechende Habitate bauen, was natürlich sehr aufwendig ist, was viele Menschen...
Terraforming.
Das dauert Jahrhunderte, Jahrtausende, bis das läuft. Ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist was in Science Fiction immer recht gut kommt, was praktisch theoretisch zumindest nicht unmöglich ist, aber jetzt wirklich machbar, also ein Planet komplett Terra zu formen, was... eben beim Mars eigentlich noch möglich ist bei unserem Planeten, das ist was, ein Projekt, das misst sich in Jahrtausenden, ja.
Also
das ist
jetzt irgendwie. Wie würde man das machen beim Mars? Also du musst eine Atmosphäre haben.
Ja,
und der wird ja seine Atmosphäre nicht umsonst verloren haben.
Genau. Also du musst halt irgendwie anfangen, du musst halt, die Vegetation, du brauchst mal irgendwie Vegetation dort. Du hast ja nichts, was irgendwie irgendwas, man hast du gerade eine reine Stickstoffatmosphäre. Das heißt, du musst da welche Pflanzen hinbauen, die da erstmal ein bisschen die Landschaft verändern, dass du eben nicht nur Wüste hast. Mhm. Und das Gleiche, was du machen wollen würdest, wenn du die Sahara irgendwie übermachst, da könntest du auch irgendwie Pflanzen anbauen, dass der Boden sich verändert, Untergrund bewässern und so weiter. Das, sowas müsstest du machen und dann musst du halt irgendwie ein bisschen mehr Atmosphäre reinkriegen. Wenn man das macht, ist eine andere Geschichte. Also,
wie hat der Mars seine Atmosphäre? Hat er zu wenig Masse, um die zu halten?
Jein, es liegt an der Masse, aber nicht an der Gravitationskraft. Also der Mars ist viel kleiner als die Erde. Mhm. Und das heißt, der hat sein Magnetfeld schnell verloren. Das Magnetfeld wird durch den flüssigen Eisenkern erzeugt in der Erde. Das heißt, da ist flüssiges Eisen, das bewegt sich und wie so ein Dynamo, die Bewegung und das Magnetfeld, die Bewegung des flüssigen Eisens erzeugt immer ein Magnetfeld. Und das hat der Mars früher auch gehabt. Aber weil der Mars kleiner ist, ist er schneller ausgekühlt. Das heißt, das flüssige Eisen war irgendwann nicht mehr flüssig und dadurch gab es kein Magnetfeld mehr. Jetzt war das Magnetfeld weg. Das Magnetfeld schützt den Planeten vor dem Sonnenwind. Ja, die Sonne schickt nicht nur Licht und Wärme raus, sondern eben auch eine Teilchenstrahlung, so geladene Teilchen aus ihrer Atmosphäre, schleudert die Sonne ins All und das Zeug prallt normalerweise am Magnetfeld ab. Mhm. Beim Mars dann aber nicht mehr. Und das hat dann im Prinzip so wie so ein Sandstrahler gewirkt, kann man sich jetzt vorstellen. Okay. Das hat die Atmosphäre über lange Zeit hinweg abgetragen. Und bis sie halt dann jetzt so ist, wie sie heute ist. Also der Mars hat die Atmosphäre verloren, weil er irgendwann sein Magnetfeld verloren hatte.
Also bräuchten wir doch einen Planeten mit einem intakten Magnetfeld, um da überhaupt eine Atmosphäre hinzubauen.
Ja, man kann natürlich halt irgendwie, wenn die Atmosphäre halt dann verloren geht, weil das geht halt nicht so schnell, das sind schon sehr viel längere Zeitskalen. Das heißt, jetzt nicht, wenn ich da irgendwo eine Atmosphäre habe, dann ist sie morgen wieder weg. Mhm. Also das dauert schon ein bisschen länger. Man müsste halt sich irgendwas ausdenken, wie man halt die Atmosphäre immer wieder nachliefert. Ja, also keine Ahnung, so wie das Teil in Total Recall mit Schwarzenegger Mars, wenn halt irgendwie was rausgepustet wird ständig. Also sowas kann man vielleicht irgendwie konstruieren. Aber wie gesagt, wenn man wirklich jetzt vorhat, konkret einen Planeten bei uns zu besiedeln, dann wird man um Habitate vorerst nicht rumkommen. Also Terraforming, das ist zwar nicht unmöglich, aber doch weitestgehend Science-Fiction.
Mhm. Ja, also mir geht es ja darum, der Elon Musk, der jetzt dieses SpaceX-Programm auch gemacht hat, der hat ja gesagt, damit die Menschheit überleben kann, muss sie eine interplanetare Rasse werden.
Da hat er durchaus recht, wenn man langfristig sagen will, dass wir langfristig überleben. Wir wissen ja, dass auf der Erde immer wieder mal Asteroiden einschlagen. Wenn wir jetzt wirklich langfristig rechnen, über Jahrhunderttausende hinweg, dann ist das in der Gefahr, die durchaus besteht. Und irgendwann, wenn wir die Technik nicht entwickeln, um die abzuwehren, was auch möglich wäre, was man auch machen kann, aber wenn wir das nicht machen, dann spätestens in, wie gesagt, der 1 Milliarde Jahre, wenn die Erde zu heiß wird, wenn wir halt spätestens wirklich langfristig und langfristig, heißt wirklich lang hier, überleben wollen, dann müssen wir auch andere Planeten besiedeln, da hat er recht damit. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, was diese ganzen Projekte von Milliardären angeht, die irgendwo anders hinfliegen wollen. Also das glaube ich dann erst, wenn die unterwegs sind, weil es halt doch, man muss halt doch schon ein bisschen mehr machen, als nur Geld haben, um sowas zu tun. Also es sind auch, also diese Mars One-Mission da, diese mit ohne Rückfahrtticket und so weiter, da haben auch die Raumfahrtexperten, die dazu sich geäußert haben, waren auch alle recht skeptisch. Also das glaube ich, wenn es soweit ist, man kann durchaus zum Mars hinfliegen, es geht alles. Man weiß halt noch nicht, ob es wirklich auf die Art passiert. Aber man kann es durchaus machen, da hat er schon recht damit. Also wenn wir langfristig überleben wollen, dann schadet es nicht, wenn wir auch anderswo nicht alle.
Aber wenn wir jetzt theoretisch das umsiedeln müssten und alle sagen würden, okay, wir vergessen jetzt Geld, wir arbeiten jetzt alle nur an diesem einen Projekt, weil die Vorgoden wollen die Erde sprengen. Rein von der technischen Leistungsfähigkeit, wie lange würde das dauern, ohne dass irgendwelche Politiker das aufhalten?
Wie gesagt, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, weil ich kein Techniker bin. Also ich weiß
aber
nicht.
Schau dir an, was wir schon bauen. Also diese Versuchsdinger, wo die Russen gerade Leute drin überwintern lassen.
Das ist die Frage, wenn man da eine Milliarde Menschen reinkriegen will.
Eine Milliarde Menschen nicht, aber okay, aber das, nee. Ich sag mal, ich würde mir denken, um 1000 Leute zu evakuieren, ich glaube, das könnten wir aus dem Stand bauen, oder?
Das ist jetzt aus dem Stand nicht. Man muss schon ein bisschen vorher Gedanken machen drüber, aber es ist halt, das ist ein Projekt, was ich keine Ahnung. Ein halbes Jahrhundert, also Jahrzehnte.
Meinst du wirklich, so lange würde es brauchen?
Ich würde schon sagen, also kommt darauf an, wenn wir jetzt die gesamte Arbeitskraft der 7 Milliarden Menschen auf der Erde, wenn alle nur noch sich um die 1000 kümmern und wirklich nichts anderes mehr machen als das, dann vielleicht auch schneller, aber ansonsten, man muss halt irgendwie,
das wäre also ein Pyramidenbau letztendlich.
Ja, also ich denke schon, dass es unter ein, zwei Jahrzehnten glaube ich nicht, dass das geht. Aber wie gesagt, ich bin kein Techniker, ich möchte mich jetzt nicht festlegen.
Ich habe jetzt aber auch so eine völlig naive Vorstellung. Also wir können Raketen bauen, wir können Raumstationen bauen. Das ist natürlich alles nicht so komfortabel wie in hier Elysium oder sowas.
Ja, also die Frage war ja dauerhaft. Ja. Also man muss autark. Ja. Und das ist wieder eine andere Geschichte. Da muss man wirklich irgendwie, da muss man sich halt wie auf dem Mars irgendwo. Das sind so viele Details, ja. Ich habe vor kurzem mal im Sommer einen Artikel geschrieben, da ging es um Experimente, die Holländer gemacht haben, wie man Tomaten auf dem Mars anbaut.
Ja.
Die haben wirklich so den Mars, anhand der Untersuchungen, die Mars-Rover gemacht haben, den Sand simuliert, der am Mars geschaut, und geschaut, wenn wir da was anpflanzen, was kommt dann raus? Können wir das, hat das Zeug, was da wächst, die richtigen Nährstoffe für uns? Oder wie holt sich das, weil da ja andere auch Chemikalien in der Erde drin sind, ist das Zeug überhaupt gesund, was da rauskommt? Selbst wenn der Tomate wächst, erstens ist sie vielleicht gesund und zweitens hat sie die ganzen Nährstoffe, die wir brauchen. Und das ist auch problematisch. Also das funktioniert auch nicht immer. Das heißt, da musst du dann vielleicht irgendwie noch den Boden irgendwie düngen oder irgendwie generell
Nahrungsergänzungsmittel mitnehmen.
Zum Beispiel, also das sind so wahnsinnig viele Details, auf die man achten muss. Also das, wenn man da wirklich autark sein will, das ist komplex.
Tja, Christopher, da musst du wohl hier bleiben.
Ja. Solange ich hier nicht weg muss, möchte ich auch nicht weg.
Wir danken, von der Erde. Wir danken für deinen Anruf.
Ja.
Gute Nacht, tschüss.
Tag noch, ciao.
Tschüss. Hört den Blue Moon und ich lade euch ein anzurufen. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Mein Gast ist Florian Freistetter, Astronom und Wissenschaftsautor, der beantwortet Fragen zum Universum. Falls ihr denn welche habt. Ich bin Kölner, manchmal kommt das so durch. Also das ist schwierig abtrainiert, aber klappt halt nicht immer. 0331 70 97 110.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Endspurt, ein paar Minuten ist noch Zeit. Ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110. Fragen zum Universum zu stellen, also was ihr schon immer mal über das Universum wissen wollt, euch aber bisher nie getraut habt zu fragen. Heute sitzt ein Fachmann hier. Sein Name ist Florian Freistetter. Er ist Astronom und Wissenschaftsautor und ich wollte gerade sagen, und schreibt auch Bücher, was aber relativ normal ist, wenn man Wissenschaftsautor ist, glaube ich. Ne? Du bloggst auch, Astrodiktikum Simplex heißt dein Blog. Was war nochmal ein Astrodiktikum Simplex? Was war das nochmal? Das ist gar nichts, oder?
Doch. Das ist ein Gerät, das der Mathematiker und Astronom Erhard Weigel in Jena erfunden hat. Also der hat im 17. Jahrhundert gelebt und hat jede Menge Zeug erfunden. Unter anderem auch das Astrodiktikum Simplex, was so eine Art mittelalterliches Google Sky war, ja. Also das ging darum, der hat einen Sternenglobus gehabt und da war so eine Apparatur drauf, die konnte man irgendwie auf einem bestimmten Stern ausrichten und dann hat ein großer Pfeil, ein großer Zeiger auf diesem Globus am Himmel in die Richtung gezeigt, wo der Stern zu sehen ist. Also das war ein Gerät, um halt die Astronomie besser vermitteln, besser verständlich machen zu können. Der war auch sehr engagiert, was die Öffentlichkeitsarbeit anging und die Lehre anging. Und weil das einerseits gut zur Philosophie meines Blogs gepasst hat und weil Astrodiktikum Simplex bei Google 0 Treffer hatte, oder einen Treffer, glaube ich. Es gab eine Homepage, wo das Ding beschrieben wurde, dachte ich, das nehme ich irgendwie als Titel für meinen Blog.
Mhm. Heute hat man, kennst du Skyview? Ist die App, die ich habe.
Habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich weiß nicht, ob es ist eine iPhone-App.
Ich habe kein iPhone, nie.
Ah, okay, ich weiß gar nicht, ob es sie für andere Dinge auch gibt. Aber das ist genau das. Also du guckst halt durch die Kamera durch auf Sternbilder und es sagt dir, was das da gerade ist. Und wenn es Weltraumschrott kennt, also die App kennt Weltraumschrott, dann fliegt der auch vorbei.
Es gibt auch irgendwie ISS-Alarm oder so, wo du auch anzeigen kannst, wann wo was vorbeifliegt.
Das ist wirklich sehr hübsch. Außerdem macht Florian auch einen Podcast, der heißt Sternengeschichten. Findet ihr sicherlich bei iTunes.
Da ist es drauf, ja.
Da ist es drauf, genau. Mittlerweile auch schon, 50 Ausgaben oder so?
Genau,
was,
ja. Also einmal pro Woche.
Einmal pro Woche. Geht dir da irgendwann nicht das Material aus?
Naja, das Universum ist groß, also da bleibt, glaube ich, genug zu erzählen.
Okay. 0331 70 97 110. Falls ihr euch von Florian was über das Universum erzählen lassen wollt, wie zum Beispiel der Paul. Hallo Paul.
Nabend.
Wann hast du denn Geburtstag gehabt?
Ich?
Ja.
Am 1. September.
Ach, ist doch schon so lange her.
Ja.
Weil ich mich daran erinnere, dass ich irgendwie, habe ich Paul 17 aus Mariendorf bei mir im Kopf gespeichert. Jetzt ist er auf einmal 18. Mensch.
Ja.
They grow so fast.
Ja. Ich habe noch mal einen kurzen Nachtrag zur Mindestpopulation, die man braucht, damit man überleben kann auf einem fremden Planeten.
Ja.
Und zwar habe ich gerade mal ein bisschen im Internet hin und her geklickt und da hat wohl einer durchgerechnet, dass das Ganze mit theoretisch 4 Paaren möglich wäre, wenn diese dann unter einer kontrollierten Züchtung in Anführungszeichen dann sich fortpflanzen.
Menschenfabrik.
Ja, sozusagen.
Unterirdisch, weil keine Atmosphäre da ist.
Unterirdische Menschenfabrik, genau. Unterirdische Menschenfabrik war ja das Argument, der, ich glaube, die Frau, die Lafontaine abgestochen hat, die hat gesagt, das wäre, also wollte aufmerksam machen auf die unterirdischen Menschenfabriken.
Vielleicht gibt es ja Mars, was weiß man.
Ja, stimmt.
Ja, wie dem auch sei, wollte ich kurz gesagt haben. Der eigentliche Grund, warum ich anrufe, ist folgender. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit von Steve Hawking dieses populärwissenschaftliche Buch hier, Der große Entwurf, gelesen. Und da gab es eine Stelle darin, in der er beschrieben hat, dass es theoretisch doch möglich ist, sich in Anführungszeichen überlichtschnell durch den Raum zu bewegen. Und zwar indem man sich nicht durch den Raum bewegt, sondern mehr oder weniger den Raum zu einem selbst hinkrümmt. Das hat er damit begründet, dass man irgendwie die Masse durch Energieanreicherung irgendwie so weit um die Zeit krümmen kann oder umgekehrt, das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, dass man im Prinzip in null Zeit von einem Ort zum anderen gelangen kann.
Das habe ich mal in einem Buch gelesen von Sergei Snegov, Menschen wie Götter heißt das Buch. Da machen die genau das.
Ich habe das von Hawking gelesen, das andere Buch habe ich aber noch nicht gelesen.
Ah, okay. Da wandeln sie Zeit in Raum um oder so ähnlich.
Prinzip ist ja, also das, was Einstein ja auch sagt, ist ja, dass Raum und Zeit im Prinzip das Gleiche ist und dass halt irgendwie, wenn ich mich zu schnell durchs eine bewege, bewege ich mich langsamer durchs andere. Ja? Je schneller ich durch den Raum mich bewege, desto langsamer bewege ich mich durch die Zeit. Aber wie gesagt, also diese ganzen Geschichten von Hawking und Raumkrümmen, das ist ja das, was so unter diese Warp-Antrieb, sage ich jetzt mal, fällt. Also Warp-Antrieb bei Raumschiff Enterprise funktioniert auch so, dass der Raum irgendwie um das Schiff herumgekrümmt wird und sich so. Und das gibt es auch, zumindest theoretisch hat man sich also überlegt, wie man sowas machen könnte. Es gibt viele Arbeiten zu dem Thema. Das Problem ist halt das gleiche wie bei den Wurmlöchern. Auch hier braucht man eben so eine spezielle Art von exotischer Masse mit negativer Energie und so weiter, wo man halt nicht genau weiß, was das ist und wo es das gibt. Also es gibt schon Wissenschaftler, die sich sowas überlegen. Und eben auch Hawking gehört dazu. Aber es ist halt richtig, also wir müssen jetzt nicht spontan damit rechnen, dass irgendwie das jetzt nächste Woche dann bereit ist, auch nicht nächstes Jahr und auch nicht in 100 Jahren. Also man schließt nicht aus, dass sowas vielleicht irgendwann mal da ist, aber man schließt es so gut wie aus, sag ich mal. Also es hat wirklich, viele rechnen auch damit, dass eben genauso wie es bei der Vergangenheitsreise, Zeitreise war, dass auch irgendwann mal auch diese ganzen Geschichten mit Wurmlöchern, Warp-Antrieben, dass auch da irgendwelche Naturgesetze mal auftauchen oder wenn wir sie besser verstehen, die uns sagen, nee, geht nicht. Also
Ja gut.
Dann braucht die Enterprise neue Kompensatoren.
Ah, verdammt.
Ja, Naturgesetzkompensatoren.
Ja, gibt's ja auf der Enterprise. Es gibt den Heisenberg-Kompensator.
Ja, genau. Hawking-Kompensatoren.
Und dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar im gleichen Kapitel schreibt er dann auch noch davon, und das wurde ja hier auch in der Sendung schon diskutiert, dass ja im Prinzip Zeit sich ja um jede Masse krümmt. Okay, das habe ich auch schon halbwegs irgendwie, kann ich mir noch grob vorstellen. Was ich mir jetzt aber praktisch gar nicht vorstellen kann, ist eigentlich, dass sich das um unterschiedliche Masseansammlungen anders krümmt. So hat er zum Beispiel das Beispiel genannt, dass sich die Zeit auf der Erde anders verhält als zum Beispiel auf dem Jupiter oder als auf dem Mars oder auf der Venus, weil die Planeten eine andere Masse haben. Und das ist, kann ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen. Vergeht eine Sekunde anders oder wie?
Nee, also das Ding ist, dass generell bei allen diesen Themen mit der Vorstellungskraft eben generell schwer ist. Also das ist nicht schlimm, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Fällt mir auch meistens schwer. Aber was Hawking damit meint, ist vermutlich ein Effekt von der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, der ihm sagt, dass auch die Gravitationskraft, dass die Lichtgeschwindigkeit, also das nicht die Lichtgeschwindigkeit, dass das Licht und die Zeit beeinflusst. Das heißt, wir wissen ja, dass Masse krümmt die Raumzeit.
Ja.
Das heißt, dass Masse lenkt auch das Licht ab. Ja, also das Licht wird durch die Anwesenheit einer Masse genauso abgelenkt, wie wenn es jetzt durch eine Linse durchgehen würde. Das sind die Gravitationslinsen. Und genauso ist es auch mit der Zeit, ja, also es kommt die Raumzeit, da ist auch die Zeit mit drin. Das heißt, die Zeit vergeht zum Beispiel für jemanden auf der Erdoberfläche anders als für jemanden, der sich im Orbit befindet. Einerseits, weil er sich im Orbit schnell bewegt und wir dort spezieller Theorie wissen, dass eben Geschwindigkeit das Vergehen der Zeit beeinflusst, aber auch Gravitation. Ja, wer weiter weg von der Erde ist, für den ist die Gravitation der Erde schwächer und für den vergeht die Zeit anders. Das heißt, das ist auch der Grund, warum die ganzen Satelliten, die irgendwelche Uhren drauf haben, die genau die Zeit messen müssen, das berücksichtigen müssen, dass es da oben die Zeit anders vergeht. Und natürlich, wenn ich auf dem Jupiter bin, wo die Gravitationskraft stärker ist, dann vergeht auch die Zeit anders als auf der Erde, weil die Zeit eben auch von der Gravitationskraft abhängt. Da hat Hawking durchaus recht gehabt. Mhm. Obwohl es von Einstein stammt, aber er hat es richtig aufgeschrieben.
Ja, er hat es richtig aufgeschrieben. Ja, es war im Prinzip so ein Zusammenfassen von den ganzen.
Dass die Zeit anders vergeht, ist, das ist diese Zwillings, dieses Gedankenexperiment mit den Zwillingen. Ne? Also der eine altert schneller als der andere.
Das ist im Prinzip, ja, so halt, ja, wenn halt irgendwie, wenn jetzt du hier auf der Erde bist und der Astronaut, der auf der ISS rumfliegt, für den vergeht die Zeit anders als für dich hier auf der Erde.
Läuft sie schneller oder langsamer?
Das ist peinlich, ich weiß nicht auswendig. Also das sind die beiden Effekte. Man hat einmal den Effekt durch die Relativitätstheorie, durch die spezielle, wo die Geschwindigkeit die Zeit langsamer vergehen lässt und die Gravitationskraft ist der entgegengesetzte Effekt, das heißt, da vergeht dann schneller und ich glaube, es hängt davon ab, ich weiß nicht genau, welcher Effekt jetzt größer ist als der andere. Ich glaube, der gravitative Effekt ist größer als der von der speziellen Theorie, aber weiß ich nicht auswendig. Aber es sind auf jeden Fall zwei, die beiden Effekte haben ein anderes Vorzeichen.
Ja.
Also bei der bei Steve Hawking war das dann so, dass der Zwilling, der durchs All reiste, dann noch praktisch in der Blüte seiner Jahre war, während der andere auf der Erde schon.
Richtig, das ist von der speziellen Theorie auch die Geschwindigkeit. Ja, je schneller du bist, desto langsamer ist die Zeit. Also das ist bei dem Zwillingsparadoxon. Aber da ist halt die Gravitationskraft, das ist irgendwie kein Einfluss gespielt bei dem Problem. Das ist
also wäre es theoretisch möglich.
Eine Frage noch. Meine Zeitwahrnehmung ist aber, die verändert sich nicht. Ich merke das dann auch erst, wenn ich wieder zur Erde zurückkomme und hier alle älter sind, als sie eigentlich sein sollten im Vergleich zu mir.
Da hast du sich das Gefühl, dass du so dich in Zeitlupe durch die Gegend bewegst. Das denkst du dir nicht. Nee, also für dich ist alles ganz normal.
Mhm. Das heißt also theoretisch, wenn man jetzt sich dauerhaft einfach irgendwie, keine Ahnung, auf der ISS oder sonst wo irgendwo sich rasant bewegt, dass man dort eine praktische Zeitreise durchlebt,
richtig,
oder?
Also die Astronauten, irgendwie der weiß nicht, welcher Astronaut, ein Russe, der da weiß Gott wie lange oben war, jahrelang, der ist ein paar Sekundenbruchteile in die Zukunft gereist. Also jetzt weiß nicht genau, es ist eine absurd kleine Zahl, aber er ist in die Zukunft gereist, das stimmt, ja.
Okay. Und um nochmal ganz kurz zu dieser Warp-Theorie zurückzukommen, zwar hatte, das war nicht Hawking, das war irgendjemand anders, hat dann eine Theorie aufgestellt, dass es ja trotzdem auch jetzt ohne irgendwelche exotische Materie oder was auch immer möglich wäre, weil man ja sozusagen weiß, dass Energie gleich Masse und so weiter, ich muss jetzt sagen, ich bin da sehr laienhaft in dem Fachgebiet, also dass es ja möglich wäre, im Prinzip einen Ort so sehr mit Energie anzureichern, dass der eben auch im Raumzeitkontinuum so schwer wird, dass sich innerhalb dieses Ortes die Zeit so sehr krümmt, dass man in Anführungszeichen eine Zeitfalle bauen könnte und dadurch eine reale Zeitmaschine an einem Ort hätte.
Ja, also Theorien dieser Art gibt es jede Menge, dass man irgendwie, wenn man irgendwie in der Nähe von einem schwarzen Loch irgendwie ist, braucht irgendwie nur einmal irgendwie ums schwarze Loch möglichst eng rumfliegen, dann kommt man in der Zukunft raus und so. Also das gibt's alles schon. Das Problem ist halt nur diese ganzen Geschichten von wegen, wenn man das jetzt wirklich antriebe, entweder, also ich bin jetzt kein Experte für diese ganzen Randgebiete der theoretischen Physik, aber was mein Stand des Wissens ist, dass man entweder wenn man so einen Warp-Antrieb bauen will, so wirklich so einen klassischen Warp-Antrieb, entweder man braucht dafür so komische exotische Materie oder man braucht mehr Energie, als im ganzen Universum existiert. Und ansonsten diese Zeitreisensachen, also die sind durchaus real. Also in der Nähe großer Massen, schwarze Löcher und so weiter, da kann man, wenn man da irgendwie richtig auf die richtige andere Weise rumfliegt, dann kann man durchaus in die Zeit reisen in die Zukunft. Es gibt ein schönes Kinderbuch von Brian Greene, Icarus heißt das, wo irgendwie eine Geschichte erzählt wird von irgendwie auch einem Leute in der Zukunft im Raumschiff und irgendwie ein Jugendlicher, der dann irgendwie mit das schwarze Loch in der Nähe erforschen will und so wie Icarus zu nah an die Sonne fliegt, fliegt der zu nah an schwarze Loch und kommt dann irgendwie in der Zukunft raus. Das ist eine nette Geschichte.
Paul, schönen Dank.
Ja, schön. Ja, danke auch. Ja.
Gute Nacht.
Sehr leuchtend, danke. Nacht.
0331 70 97 110. Fragen Sie das Universum. Nein, fragen Sie Herrn Freistetter. Der kennt das Universum, der war da schon mal. Die Christa ist dran. Hallo Christa.
Hallo.
Christa, was hättest du denn für eine Frage?
Also ich habe eine simple Frage, die geht nicht so weit ins Universum. Ich möchte mal erklärt haben, wie die Jahreszeiten zustande kommen.
Das ist eine gute Frage, die lässt sich auch leicht erklären. Die Jahreszeiten hängen davon ab, wie die Erdachse geneigt ist. Also viele Menschen glauben, dass das davon abhängt, ob wir der Sonne näher sind oder weiter weg sind. Mhm. Das ist, wenn man es logisch durchdenkt, kann das nicht sein, weil die Jahreszeiten ja Nord- und Südhalbkugel unterschiedlich sind.
Stimmt.
Und die Nord- und Südhalbkugel, also das kann, wir sind auch den sonnennächsten Punkt erreicht die Erde auch im Januar jedes Jahr. Also das hat damit nichts zu tun. Es geht wirklich um die Erdachse. Wenn man sich vorstellt, die Erde umkreist die Sonne. Mhm. Und die Erde dreht sich um ihre Achse. Das sind zwei Bewegungen. Und die Achse, die Erde sich dreht, die steht nicht senkrecht auf die Bahn der Erde. Die ist ein bisschen geneigt, um 23 Grad aus der Senkrechten geneigt. Das heißt, zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr, je nachdem, wie die Sonne um die Erde sich um die Sonne bewegt, zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr ist mal eine Hälfte der Erde der Sonne zugeneigt und mal weggeneigt. Also wenn wir unsere Nordhälfte hernehmen, wo wir sind, ist sie mal Richtung Sonne hingeneigt und mal von der Sonne weggeneigt. Mhm. Und das hat Einfluss darauf, wie die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen. Also wenn die Erde, unsere Hälfte, zur Sonne hingeneigt ist, dann treffen die Strahlen unter einem sehr steilen Winkel auf die Erdoberfläche. Das heißt, da wird viel Sonnenenergie auf kleinen Raum konzentriert. Das heißt, der Erdboden kriegt mehr Energie ab. Wenn die Erde weggeneigt ist von der Sonne in der anderen Hälfte des Jahres, dann treffen die Strahlen unter einem flachen Winkel auf. Das heißt, die Energie wird über einen größeren Bereich verteilt. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass wenn die Erde hingeneigt ist, die Sonne länger am Himmel zu sehen ist. Kann man sich gut vorstellen, wenn man sich jetzt den Nordpol vorstellt und den einmal hinneigt, die Sonne, dann ist der einmal komplett beleuchtet und wenn er sich wegneigt, ist er komplett im Schatten. Mhm. Das heißt, die eine Hälfte des Jahres kriegt er wahnsinnig viel Licht ab, die andere Hälfte des Jahres gar nichts. Und wenn wir weiter runtergehen, also in unsere Breiten, dann ist es auch so, dass es in der einen Hälfte, wenn sie hingeneigt ist, ist die Sonne länger am Himmel und in der anderen Hälfte ist sie kürzer am Himmel. Und kombiniert heißt es eben, im Sommer, wenn die Nordhalbkugel zur Sonne hingeneigt ist, kriegen wir mehr Energie über einen längeren Zeitraum, es wird wärmer und im Winter ist umgekehrt. Das kann man, wenn es in der Nähe irgendwo ein Planetarium gibt, einfach ins Planetarium gehen. Fast jedes Planetarium hat eine Show über die Jahreszeiten, wo das genau wirklich schon erklärt wird mit Animationen, mit Bildern und so weiter. Ist auch wunderbar für Kinder, das sowas anzuschauen. Also wie entstehen die Jahreszeiten, ist eine klassische Planetarium-Show, die man dort wunderbar erklärt bekommt. Da gibt es auch Bilder dazu, das ist im Radio ein bisschen immer schwer, das zu erklären. Aber ich kann sowieso nur empfehlen, Planetarien kann man immer empfehlen. Also die haben auch immer was über Jahreszeiten. Also da kann man sich das Ganze nochmal genau anschauen.
Ja, das haben Sie mir sehr gut erklärt. Mhm. Nun habe ich noch die Frage, ein Tag, da dreht sich die Sonne um wen oder um was?
Nee, der Tag ist, die Erde dreht sich um die Sonne. Und wenn die Erde einmal um die Sonne rum ist, ist ein Jahr vergangen. Das heißt, die Erde braucht genau ein Jahr, um einmal um die Sonne rumzugehen. Und der Tag ist die Drehung der Erde um ihre Achse. Also die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal komplett um ihre Achse zu drehen. Und weil dabei halt einmal eine Hälfte hell ist und dann wieder dunkel ist, ist das eben genau ein Tag. Mal ist.
Ja, danke schön. Gut hat es mir noch niemand erklärt.
Ach, das hören wir doch gerne. Vielen Dank für deinen Anruf, Christa.
Tschüss.
Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung. Wir sind eigentlich so ziemlich am Ende der Sendung. Was gibt's denn eigentlich, für die ganze Zeit wollte ich eigentlich am Anfang schon fragen, gibt's eigentlich so momentan so die bombastische Entdeckung in der Astronomie oder forscht ihr einfach so fröhlich vor?
Also es gibt natürlich immer Bereiche, wo mehr los ist und wo man mehr rausfindet als in anderen Bereichen. Was jetzt ich so sagen würde, was aktuell gerade so der Renner ist, sind die Exoplaneten. Ja, also die Wissenschaft von Planeten, die andere Sterne umkreisen. Da hat man wirklich 1995 den ersten richtigen Exoplaneten entdeckt, also noch nicht so lange her. Und da hat sich wirklich in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig viel getan. Also jetzt vor ein paar Wochen ist gerade der 1000. Planet entdeckt worden, also konkret 1000. Planet. Ja. Und wir haben auch in den letzten 2-3 Jahren Daten gesammelt, die uns zeigen, eben, dass Planeten wirklich vollkommen normal sind. Also wir wissen heute, dass Planeten mindestens so zahlreich sind wie Sterne. Mhm. Also das war vor noch 20 Jahren nicht klar, ob Planeten was Besonderes sind, ob die nur ab und zu mal irgendwo auftauchen, weil wir ja außer unserem Planeten nichts kannten. Und heute wissen wir eben, dass Planeten stinknormal sind. Die sind ein stinknormaler Bestandteil des Sonnensystems, des Universums. Und jetzt, wo wir das jetzt, der ist quasi der nächste Schritt, der gerade im Kommen ist, dass wir eben nicht nur rausfinden, gibt es die Planeten, sondern eben auch mehr über die Planeten selbst herausfinden. Also wie schauen die aus, was passiert dort, gibt es dort Leben und so weiter. Das sind so die Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren passieren. Also das ist so, dass das meiner Meinung nach das heißeste Gebiet gerade, wo am meisten passiert.
Dein nächstes Buch geht worum?
Genau um das Thema.
Und es erscheint wann?
Weiß ich nicht genau, irgendwann vermutlich Anfang nächsten Jahres.
Also nicht mehr zu Weihnachten, das Geschäft nimmst du nicht mit?
Nee, das ist der Verlag.
Hast du letztes Jahr ja gut mitgenommen, als du die 2012-Panik...
Ja, das war jetzt nicht so viel Geschäft, also das war viel Arbeit, aber nicht so viel Geschäft.
Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Florian Freistetter, vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Es geht hier weiter mit der Kollegin Betty Ford, die begleitet euch musikalisch durch die Nacht. Und ich bin Holger Klein. Bis bald. Bis Dienstag, um genau zu sein. Da hören wir uns dann wieder.
Ein Podcast von fritz.de.